Hallo und herzlich willkommen zum 585. NMAC Podcast. Heute mit Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik.
Ja, hallo Alex und hallo liebe Hörer und liebe Hörerinnen.
Ja, wir wollen heute über Tales of Graces F Remastered sprechen. Dem Remaster des PlayStation 3 Rollenspiels, das wiederum die Neuauflage des Wii Rollenspiels war.
Ja,
ein bisschen kompliziert. Ich mag sowas einfach. Was?
Ja, ein bisschen kompliziert, aber wir erwähnen das, glaube ich, vor allem deswegen, weil wir die ursprüngliche Wii-Fassung ja leider überhaupt nicht in Europa erhalten haben. Wir mussten tatsächlich 3 Jahre auf das Spiel warten. Also ursprünglich ist das Spiel ja am 10. Dezember 2009 in Japan erschienen.
Und für die Wii.
Für die Wii, genau. Und etwas weniger als ein Jahr später, am 2. Dezember 2010, kam dann eben Tales of Graces F, also eine erweiterte Version des Spiels, was da neu ist, das werden wir euch im Laufe des Podcasts noch verraten, kam dann für die PlayStation 3 raus. Und dann mussten wir tatsächlich auch nochmal, ja, so 1,5 bis 2 Jahre warten, bis zum 31. August 2012, wo das Spiel dann auch tatsächlich endlich mal in Europa erschien.
Damals auch nur für die PlayStation 3, muss man dazu sagen. Diese Tales of Graces F-Version hat es nicht für irgendein anderes System gegeben. Das heißt, die ursprüngliche Wii-Version gab es und die PS3-Version. Und das war's.
Ja.
Keine PC-Version, keine was-weiß-ich-Version. Bis zum 17. Januar 2025.
Ja, und jetzt kann man es auf allen gängigen, also allen aktuellen Plattformen, sprich Switch, PS4, PS5, Xbox One, die Xbox Series und den PC spielen.
Ganz genau, und zwar in der Tales of Graces F Remastered Version halt. Haben sie halt die PS3-Version genommen und nochmal remastered. Kann man natürlich darüber diskutieren, habe ich schon gesehen, dass einige darüber diskutieren, ob denn ein gerade mal etwa 13 Jahre altes Spiel, wobei das ja nicht ganz stimmt, dagegen wird anscheinend von dem Termin in Europa ausgegangen. Wirklich ein Remaster braucht, wenn man ja mal ganz genau schaut und jetzt nur Tales of Graces F und nicht die ursprüngliche Wii-Version nimmt, dann sind es ja schon eher so 14 Jahre, die jetzt vergangen sind. Und wenn ich bedenke, dass Spiele, die deutlich neuer sind, Remaster bekommen, warum nicht dieses Spiel? Zumal dieses Spiel ja noch die Besonderheit hat, eben, dass es eben auf keinem System mehr spielbar ist.
Eben, also wenn man spielen wollte, dann hätte man jetzt unbedingt noch eine PlayStation 3 haben müssen. Also für mich wäre es kein Problem. Ich habe das Spiel damals tatsächlich auch für die PlayStation 3 tatsächlich gekauft, aber leider nie gespielt. Also sprich, ich habe es jetzt auf der PlayStation 5 gespielt, weil es auch mein erster Kontakt mit dem Spiel tatsächlich, also in dem ich es gespielt habe. Ich meine, es kann sein, dass ich es vielleicht mal auf der Gamescom damals angespielt habe. Will ich gar nicht ausschließen. Aber was du halt angesprochen hast, ich habe damit eigentlich kein Problem, dass man jetzt zu diesem Spiel ein Remaster bringt. Ich meine, warum nicht? Das macht es einfach für mehr Leute spielbar. Und ich hoffe, es zeigt halt einfach nur auch mal den ganzen Publishern und Entwicklern, dass man einfach eine Hardware-Generation von der Konsole einfach bitte immer so weiterentwickeln möge, dass man immer auch noch Zugriff auf seine alten Spiele hat. Ja, dann
ja.
Wäre es für jeden wesentlich einfacher, ne?
Man muss ja dazu sagen, es wird nicht immer funktionieren. Manchmal kann man leider das nicht mitnehmen. Das sind dann aber eher so Ausnahmefälle, in denen es um hardwarebedingte Sachen geht, wie zum Beispiel einem Labo. Diese ganzen Labo-Sachen von der Switch, die werden sehr wahrscheinlich auf Switch 2 nicht kompatibel sein. Diese Zusatzgeräte sind das dann meist. Das können zum Beispiel in Zukunft auch diese ganzen Toys-to-Life-Spiele treffen. Einfach weil die Geräte, mit denen diese Spielzeuge eingescannt werden, mit den neuen Konsolen nicht mehr kompatibel sein werden.
Ja, oder wenn es halt einfach ein anderes Medium geben wird, auf dem die Spiele gespeichert werden. Ich meine,
ganz genau. Guck dir
an, Wii U hatte ja noch optische Datenträger, also sprich, so, was waren es? Waren DVD-ROMs oder so, oder ein spezielles Nintendo-Format da meinetwegen. Und
ja.
Jetzt haben wir auf der Switch dann natürlich Cartridges und auf der Switch 2 wird es ja auch wieder Cartridges geben. Dadurch ein Wechsel. Und ich meine, klar, am sichersten ist es eigentlich, wenn man sich dieses Spiel dann für einen PC kauft, dann hat man es in seiner Steam-Bibliothek und wenn jetzt Steam nicht anfangen sollte, irgendwie Lizenzen auf einmal reihenweise zu entziehen, was ich nicht glaube, das ist soweit ich weiß auch noch nicht richtig vorgekommen, dann dürfte man da auch kein Problem haben, es sei denn, PCs funktionieren in 10 oder 15 Jahren anders, wie wir uns das heute vorstellen. Dann könnte das natürlich sein, aber ich denke mal, auf dem PC wird man irgendwelche fähigen Leute haben, die Spiele dann mit einem Patch irgendwie laufbar machen würden. Kann ich mir gut vorstellen.
Genau, also es gibt ja gerade auf dem PC sehr viele Bemühungen, Spiele spielbar zu halten. GOG ist da ja auch mittlerweile
Ja.
noch stärker dran, als sie sowieso schon waren. Und da werden auch immer mehr alte Konsolenspiele, die es früher gar nicht für den PC gab, auf diese Weise wieder verfügbar gemacht. Halt nicht mehr als Remaster, sondern in ihren Originalversionen. Einfach, dass sie da sind noch. Was ich auch sehr gut finde. Wir wollen aber jetzt gar nicht zu viel über Remaster an sich sprechen, beziehungsweise über das Prinzip der Remaster. Wäre bestimmt auch mal ein interessantes Thema, über das man sich unterhalten könnte, über die Konservierung von Videospielen und so weiter nochmal. Wir wollen aber über Tales of Graces F Remastered jetzt sprechen, beziehungsweise das Spiel Grundspiel halt an sich, logischerweise. Das war der 12. Teil der Tales of Reihe damals. Die ja mittlerweile schon, ich sag mal, zu den alteingesessenen Japan-Rollenspielreihen gehört.
Ja, kann man sagen. Ich meine, die Serie feiert ja in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum.
Genau.
Und daher ist die schon. Ja, jetzt nicht so lange wie Dragon Quest oder Final Fantasy dabei, die sind ja nochmal so 10 Jahre älter, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Reihe, die auch weiterhin gepflegt wird. Und ich hoffe, sie wird auch noch weiterhin gepflegt. Es sind zwar nicht alle Teile gut, aber ich habe trotzdem schon einige schöne Erfahrungen mit der Reihe gesammelt.
Also ich gehe von aus, dass da Bandai Namco dran festhält, die Verkaufszahlen waren, glaube ich, bisher eigentlich immer in Ordnung. Und ich glaube nicht, dass Bandai Namco jetzt diese Reihe wegen vielleicht mal einem nicht ganz erwartungsgemäß verkauften Spiel abbricht. Dafür ist die zu namenhaft und zu beliebt. Also denke ich, gehe von aus, dass wir noch einen neuen Teil bekommen. Momentan gibt es ja 17 Hauptteile. Tales of Arise war das letzte. Deswegen ist es jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Da gehe ich also eigentlich davon aus, dass wir da im nächsten, übernächsten Jahr wieder mal was von sehen von der Reihe. Wobei, wenn man bedenkt, dass zwischen Tales of Berseria und Tales of Arise 5 Jahre vergangen sind, da sind wir jetzt schon bei 4 Jahren. Also wir sind in dem Zeitraum eines neuen Tales of Spiels wieder drin eigentlich.
Ja, ich hoffe aber auch tatsächlich, dass sich Bandai Namco wieder an den älteren Spielen orientieren wird, weil Tales of Arise war tatsächlich ein Spiel, was mir nicht gefallen hat. Ich habe das auch wirklich, ich habe das durchgespielt, ich habe das platiniert, ja, ich habe mich da aber am Ende wirklich nur noch durchgezwungen und viele, wirklich viele Spieler da draußen finden Tales of Arise wirklich gut, was ich nicht verstehen kann. Aber ich habe jetzt, nachdem ich Tales of Crisis F gespielt habe, habe ich gemerkt, dass mir diese älteren Rollenspiele der Reihe dann deutlich besser gefallen, als wie die Reihe sich jetzt anscheinend entwickelt hat.
Ja, man muss halt dazu sagen, dass eigentlich Tales of Arise das erste Spiel dieser Neuartigen ist nach diesen 5 Jahren Pause. Tales of Berseria war ja noch kl wesentlich klassischer als jetzt Tales of Arise. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, aber es wird seine Gründe haben, warum sie sich dazu entschieden haben in den 5 Jahren. Wahrscheinlich dasselbe, weshalb auch die Final Fantasy-Reihe sich verändert hat. Man will moderner werden, man will marktauglicher weltweit werden und man muss halt sagen, die Tales of Reihe ist halt dann eher eine sehr spezielle Reihe gewesen bisher. Gerade durch auch die Anime-Optik und alles ist es halt nicht ganz so massentauglich wie jetzt in Final Fantasy. Merkt man ja auch den Unterschied zwischen Dragon Quest Final Fantasy. Final Fantasy ist im Westen erfolgreicher als Dragon Quest. Die Optik ist mit ein Grund.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Aber ich würde jetzt tatsächlich das Fass von Final Fantasy zumachen, weil sonst kriege ich ja wieder Aggression, wenn ich an den 16. Teil denke.
Ich würde
Deswegen.
sowieso das Fass der von Tales of Reihe zumachen
Sehr
und
schön.
über das Spiel reden, das wir hier vor uns haben, über das wir reden wollen. Und zwar Tales of Graces F Remastered. Ich würde sagen, bevor wir jetzt aufs Gameplay oder auf sonst etwas eingehen, einfach mal so die Frage, worum geht's überhaupt in diesem Spiel?
Ja, also, es ist ein, ja, ich würde mal sagen, eine klassische Weltenrettungsgeschichte, die sich aber erst einmal zu einer solchen entwickeln muss. Denn das Spiel hat einen durchaus langen Prolog. Ich glaube, der geht so 4, 5 Stunden, kann ich mir gut
Ja.
vorstellen.
Kommt hin. 4, 5 Stunden kommt gut hin.
Ja, und wir schlüpfen dann in die Rolle des Fürstensohns Aspel. Der reist nämlich am Anfang quasi von zu Hause aus. Also, was heißt, der reist aus? Der macht einen kleinen Ausflug mit seinem Bruder Hubert. Und sie klettern dann eben auf so einen Hügel, wo so ganz viele Blumen wachsen. Und da treffen sie dann ein Mädchen, das anscheinend unter Amnesie leidet. Und die wollen das Mädchen da jetzt nicht einfach zurücklassen und nehmen es dann mit nach Hause in die Stadt Land, also in das Fürstentum Land. Und dort treffen sie dann halt auf Espels und Huberts Freundin Sheria. Das ist die Tochter von dem Butler der Lands. Also Aspel und Hubert heißen mit Nachnamen Land, also L-H-A-N-T. Und ja, und gemeinsam mit ihr wollen sie ihr dann helfen. Und dann ist es allerdings nicht das einzige Problem, vor dem die Kinder dann eben stehen. Dann wird auch noch der Königssohn Richard erwartet, also der Prinz vom Königreich Barona. Und Aspel ist halt, wie wir jetzt eben schon festgestellt haben, ja eher so ein kleiner Störenfried, der halt einfach seinen eigenen Kopf hat. Und die beiden sollen sich dann voneinander fernhalten, beziehungsweise Aspel soll sich dann eben von Richard fernhalten. Passiert natürlich nicht, können wir uns natürlich alle denken, dass das halt vorprogrammiert ist. Und dann nimmt das Abenteuer halt seinen Lauf. Dann kommt es auch zu einem Zwischenfall, zu dem möchte ich jetzt auch gar nicht so viel sagen, weil der würde halt schon sehr viel spoilern. Allerdings vergehen dann 7 Jahre und damit ist dann der Prolog auch abgeschlossen.
Genau. Und nach diesen 7 Jahren geht dann die Geschichte halt erst richtig los. Man kann sagen, dass einige also recht typische Tales-of-Elemente verwendet werden in dem Spiel. Viele Tales-of-Spiele haben ja sehr ähnliche Elemente in der Story, die sie verarbeiten, was das Setting angeht, was Teile der Handlung angehen. Und man muss, was auffällt, ist, vieles orientiert sich da auch an Tales of Symphonia. Nicht jetzt bei dem Spiel speziell, sondern in der Reihe. Tales of Symphonia hat die Reihe geprägt, meine ich damit jetzt nur. Dadurch könnten Kenner der Reihe manchmal ein paar Sachen in der Story vorhersehen. Mhm. Hängt davon ab, wie gut man die Reihe kennt und wie, ja, sagen wir mal, wie aufmerksam man bei sowas auch ist. Wenn man die Geschichte einfach nur auf sich wirken lässt, wird das nicht so sein. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und auch mit anderen Spielen der Reihe das vergleicht, wird man drauf kommen können, was manche Sachen sind. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Geschichte deswegen schlecht sei oder so.
Nee, auf keinen Fall.
Ich finde die Geschichte sogar recht schön. Ich mag die Geschichte des Spiels. Ich werde ja, also ich erlebe die auch jetzt im Remaster. Ich habe es Remaster noch nicht durchgespielt. Nochmal neu und das finde ich auch sehr schön, dass ich das jetzt nach den ganzen Jahren nochmal spielen kann, so. Und halt diese Geschichte habe. Ich möchte noch eine Besonderheit erwähnen, weil wir ja schon gesagt haben, Tales of Graces F unterscheidet sich von Tales of Graces in der Wii-Version. Und das ist hier ein ganz großer Teil dieses Unterschiedes, und zwar ist das der Epilog des Spiels. Ich spoilere hier nichts in der Story oder sowas, ich erwähne nur, es gibt diesen Epilog. Der ist recht umfangreich, der dauert auch nochmal so 5 Stunden locker, also 4, 5 Stunden. Hat auch nochmal einen Bonus-Dungeon, den kann man aber sogar verpassen, diesen Epilog, wenn man direkt das New Game Plus startet.
Ja, das ist richtig, denn dieses Spiel landet im Bonusbereich. Ich glaube, der Bonusbereich, der wird sogar erst freigeschaltet, wenn wir das Spiel auch durchgespielt haben. Also ja. Das Spiel an sich ist unterschiedlich, wie viel Zeit man da rein investieren kann. Aber ich kann mal sagen, wenn man wirklich durchrennt, dann denke ich mal, 50 Stunden sind dann schon drin. Man kann aber auch 100 Stunden in dieses Spiel investieren, weil es gibt doch schon sehr viele Nebenaufträge, für die man halt Items farmen muss und so weiter und so fort. Und das dauert dann halt natürlich. Also manche dieser Nebenaufträge haben dann auch noch kleinere Geschichten dabei. Die sind ganz nett. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, kann man halt mitnehmen. Ich glaube, ich habe jetzt nach dem Durchspielen von dem Hauptspiel an sich, ich schätze mal ungefähr so 65 Stunden gehabt. Und mit dem Epilog waren es am Ende 75. Also da habe ich auch noch ein bisschen getrödelt. Also ich fand, war doch etwas länger als 5 Stunden. Aber 5 Stunden bestimmt hast du dich auf eine Zeit bezogen, wenn man da quasi ja durchrennt wieder, wie man so schön sagt.
Ja, wenn man es halt einfach so, genau. Man muss ja sagen, wenn man das Spiel einfach nur die Hauptstory folgt und alle Nebenquests alle optionalen Sachen ignoriert, dann kann man das Spiel bestimmt so in 30, 35 Stunden durchspielen. Besonders jetzt im Remaster, weil das Remaster ja auch noch eine Zielmarkierung für die Hauptquest hinzufügt. Das gab es ja damals auf der PS3 nicht. Und dadurch weiß man halt immer, wo man als nächstes für die Story hin muss.
Ja, stimmt. Was,
ja, das gab es auf der PS3 nicht. Also hast du da eher. Ich muss ehrlich sagen, in der PS3-Version habe ich mich sogar mal verlaufen gehabt. Da war ich echt komplett verloren. Ich habe bestimmt 2, 3 Stunden erstmal nicht gewusst, wo ich hin muss, um es weiterzukommen.
Ja, absolut. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Das ist eine wirkliche, eine richtige Komfortfunktion, die halt hinzugekommen ist. Ich habe es tatsächlich am Anfang, habe ich diese Komfortfunktion erst einmal ausgeschaltet tatsächlich, weil ich das eigentlich nicht mehr so in Spielen mag, weil ich lieber frei erkunden möchte. Und dann kam am Anfang ja irgendwann so eine Infobox, also wo so ein Tutorial-Text einfach drauf stand, wo dann eben erklärt wurde, dass es zwei verschiedene Arten von Markierungen gibt. Einmal halt für die Hauptquest und dann für die Nebensachen. Und da hieß es auch, dass manche zeitlich begrenzt sind. Und das hat mich dann wieder angekotzt, auf gut Deutsch gesagt, dann habe ich die Dinger wieder eingeschaltet, weil wenn ich was verpassen kann, dann mag ich das nicht. Ich will alles mitnehmen, was geht. Wobei man aber sagen muss, dass diese Zielmarkierungen für die optionalen, verpassbaren Dinge, ja, die werden tatsächlich aber auch nur dann angezeigt, wenn man sich auch gerade in der jeweiligen Stadt befindet. Also wenn das in einer anderen Stadt passiert, dann kriegt man das nicht unbedingt mit und dann kann man die Dinger immer noch verpassen. Also da hat sich Bandai Namco jetzt nicht so viel beigedacht, aber es ist auf jeden Fall für die Haupthandlung gerade später unfassbar gut und hilfreich, wenn man so etwas hat. Denn du hast selbst schon gesagt, man kann sich da echt verlaufen. Am Anfang passiert das halt eher gesagt nicht, weil das Spiel ist, ich will auch sagen, die ersten 30, 40 Stunden lang wirklich sehr, sehr linear. Also da kann man auch gar nicht irgendwie groß zurück an Orte gehen, wo man bereits schon mal gewesen ist. Dann, wenn man irgendwie die Stadt zum Beispiel, also eine Stadt in südliche Richtung verlassen will, aber das Spiel treibt einen storytechnisch halt in den Osten oder nach Norden, ja, dann geht das einfach nicht. Da ist da eine unsichtbare Mauer. Espel sagt, da kommt, sagt dann halt sprechblasenmäßig, ja, nee, da muss ich jetzt gerade lang nicht hin. Ist für mich auch unfassbar unverständlich, weil irgendwann wird das im Spiel ja aufgehoben und man hat ja trotzdem noch viel wichtigere Ziele, die dann anstehen. Und dann kann man trotzdem auf einmal die ganze Welt bereisen. Also ich verstehe es nicht ganz, aber okay, ist jetzt halt einfach so. Aber zum Ende hin, da gibt es ein paar Dungeons. Und in diesen Dungeons, da gibt es Teleporter. Ja, und man muss dazu sagen, es gibt keine Automap irgendwie, die mitgezeichnet werden würde, damit man sich irgendwie orientieren könnte. Ja, wenn man da irgendwie einen Teleporter reingesetzt wird, man wird dann irgendwie zu einem früheren Ort teleportiert, man würde wahnsinnig werden. Ich wurde ja teilweise auch wahnsinnig mit diesen Markierungen, weil so gut sind die da auch nicht.
Ja, ganz genau. Und deswegen bin ich froh, dass sie drin sind.
Ja.
Es ist meiner Meinung nach bei dem Spiel absolut sinnvoll, dass sie es reingepackt haben. Sie wissen auch, warum sie es reingepackt haben. Einfach weil das einer der großen Kritikpunkte an diesem, an der Original-Version von Tales of Graces F einfach ist, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich echt froh, dass es drin ist.
Ja.
Ja.
Ich würde gerne noch was zur Geschichte sagen. Also,
ja.
Wie du, gefällt mir die Geschichte auch ganz gut. Ich finde, sie nimmt sich am Anfang auch die nötige Zeit, um die Charaktere einzufügen. Ja, es sind teilweise echt klischeebehaftete Charaktere. Stört mich jetzt persönlich bei JRPGs nicht, weil ich habe so viele JRPGs in meinem Leben gespielt. Irgendwann kennt man halt so die Archetypen alle. Aber ich finde es dann halt wirklich cool, wie die Geschichte sich dann nach diesem Zeitsprung gerade halt entwickelt und dann auch noch auf diese Kindheit immer wieder Bezug nimmt. Also man weiß, warum es diesen Prolog gibt. Allerdings die Präsentation in diesem Spiel, also die war selbst 2009 meiner Meinung nach schon so ein bisschen veraltet, also da gab es auch damals schon Spiele, die sich besser präsentiert haben, also was so Zwischensequenzen zum Teil angeht, stört, also ich sag mal so, man kriegt natürlich die Story auch komplett mit, also man verpasst da jetzt nichts, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass die da etwas... Ja, es wird halt dir eine Dramatik vorgespielt, aber die Charaktere agieren halt nicht so wirklich, als ob es wirklich dramatisch ist.
Du musst bedenken, wir haben hier die Wii als Konsole. Als Grundlage.
Ja.
Ja, ich meine nur, ich weiß, es gibt auch Wii-Spiele, die es besser gemacht haben, aber ich kenne einige Wii-Spiele, die damit Probleme hatten mit sowas. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, die Wii war
Ja.
halt technisch nicht auf der Höhe der Zeit.
Ja gut, aber ich meine, wenn man mal guckt, die Wii ist halt auch schon leistungsstärker als eine PS2 und selbst auf einer PS2 hast du auch Spiele gehabt, die da schon.
Stimmt. Sogar auf der PS1 hattest du Spiele, die es besser gemacht haben.
Ja, das stimmt. Ich meine, da war das natürlich grafisch nochmal eine andere Sache. Das will ich jetzt auch
Aber trotz.
gar nicht damit meinen. Ich meine halt wirklich, wie es halt inszeniert ist. Also da hätte ich schon
Ja.
mehr erwartet. Und vielleicht jetzt auch ein Remaster, vielleicht eine verpasste Chance, da halt nochmal ein bisschen was dran zu machen. Aber wie gesagt, kommt vielleicht nicht jeder mit klar. Da wäre mehr möglich gewesen, keine Frage. Aber ich habe die Geschichte trotzdem dann bis zum Ende eigentlich schon genossen, auch wenn sie jetzt, sage ich mal, auch zum Ende hin nicht unbedingt das Ausmaß annimmt, wie man es vielleicht von anderen JRPGs gewohnt ist.
Ja, das stimmt. Man muss ja sagen, also zu der ganzen Inszenierungssache und so, da kann man noch mehr zusammen zu zur Remaster-Umsetzung des Spiels, aber da werden wir ja zum Ende nochmal drauf eingehen, zur Remaster-Umsetzung des Spiels, weil da gibt es noch ein paar Sachen anzumerken. Ich würde sagen, vorher reden wir aber mal über das grundsätzliche Gameplay des Spiels, dass einfach mal klar ist, wie ist dieses Spiel, was ist das Spiel, was ist zu erwarten. Ich meine, das ist ein typisches Tales of JRPG, das heißt, wir erkunden diese Welt, ja, wie wir es halt kennen, aus den Tales of Spielen. Wir laufen mit den Charakteren da rum und erkunden halt die Umgebungen, entdecken Truhen, sammeln Gegenstände ein und treffen auf Gegner. Ist jetzt ganz simpel formuliert, würde ich mal behaupten.
Ja, klassisches JRPG eben.
Genau. Und das, was natürlich bei Gameplay immer mit am zentralsten auch in diesem Spiel ist, natürlich das Kampfsystem. Es gibt keine Zufallskämpfe. Gegner sind in der Spielwelt zu sehen. Und bei Berührung kommt es halt dann zum Kampf. Klassisch Tales of. Es wechselt schon in der Arena Kreis, aber wir kämpfen halt nicht rundenbasiert, sondern Action-Kampfsystem. Das ist in dem Spiel noch, dass der Charakter sich auf einer Linie mehr oder weniger bewegt. Also wir sind zwar in einem 3D-Raum, können auch zur Seite wechseln, indem wir ausweichen, aber eigentlich bewegt sich der Charakter vorwiegend auf einer Linie, die zwischen dem Gegner und dem Charakter gezogen wird, dem Hauptcharakter, den wir spielen.
Genau.
Also dem Anführer der Gruppe. Das fällt besonders dann auf, wenn wir Attacken auslösen, weil dann rennt der Ge Charakter meist, je nachdem, was wir aktiviert haben für eine Art Kampfsystem, automatisch zum Gegner hin, um die Attacke halt auszuführen.
Genau, du hast ja einmal diese Möglichkeit zwischen dem halbautomatischen Angriff, den du jetzt gerade eben beschrieben
Genau.
hast, den finde ich auch tatsächlich am angenehmsten zu spielen. Dann gibt es den automatischen Angriff. Das ist dann quasi für deine ganzen Mitstreiter aktiviert. Kannst du eigentlich auch für dich selbst aktivieren, soweit ich weiß, müsste gehen.
Ja, geht.
Da wird dann eben alles automatisch gemacht. Und dann gibt es noch den manuellen. Da musst du halt tatsächlich auch selbst dann auch hinlaufen. Finde ich, nimmt ein bisschen was von dieser ganzen Faszination für dieses Kampfsystem raus, weil finde ich irgendwie nicht so schön spielbar tatsächlich. Das andere ist dann schon besser, weil du kannst dich wirklich darauf konzentrieren, welche Angriffe du eben auslöst. Denn das Kampfsystem in dem Spiel, finde ich, ist nochmal ein bisschen umfangreicher, als es jetzt zum Beispiel in anderen Tales of Spielen ist. Weil wenn wir es mal zum Beispiel mit Tales of Symphonia vergleichen, ich meine, da hatten wir ja auch mal einen Podcast zugemacht vor 2 Jahren oder so, als doch das in Anführungszeichen Remaster für die Switch kam.
Das müsste 2021, nee,
Nee.
2023 war es. 2023 kam es im Januar. Das
Genau.
kam im Januar 2023 kam das Remaster.
Ja, und weil zum Beispiel bei Tales of Symphonia, da kannst du ja, glaube ich, 4 oder 5 Angriffe auf die Knöpfe verteilen, also auf deinen Angriffsknopf, plus dann eben Richtungstaste vom Analogstick und entsprechend wird dann ein Angriff ausgeführt. Jetzt ist es bei Tales of Graces so, dass du die Möglichkeit zwischen sogenannten A-Arts und E-Arts hast. Also A-Arts sind halt irgendwie, ich sag's mal so ganz normale Schlagangriffe und E-Arts, das sind dann eben Angriffe in Verbindung mit dem Schwert von Espel zum Beispiel. Und diese E-Arts, also diese Schwertangriffe, das sind im Grunde so genauso diese Angriffe, die man aus Tales of Symphonia kennt. Und bei den A-Arts, da handelt es sich um Angriffe, die sind fest zugewiesen, die kann man, so wie ich das gesehen habe, auch nicht konfigurieren. Die sind dann immer auf eine bestimmte Angriffsart ausgelegt und da attackierst du dann eben in einem anderen Angriffsknopf plus entsprechende Richtungstaste und dann kannst du allerdings diese Angriffe in mehreren Stufen ausführen. Das heißt, du machst zum Beispiel erst einen Angriff mit Analogstick nach unten und dann, ich weiß gar nicht, spielst du es auf der Switch?
Ja.
Dann müsste das ja dann der A-Knopf sein für die A-Arts, schätze ich mal. Weil ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt, da ist es ja die Kreistaste.
Ja, müsste der A-Knopf sein.
Genau. Und dann in der zweiten Stufe machst du dann zum Beispiel einfach halt Kreistaste oder A-Knopf plus unten und so weiter. Und manchmal musst du auch einen Knopf gedrückt halten, um so einen Endangriff auszuführen. Finde ich, ist unfassbar vielschichtig. Hätte ich nicht erwartet, das in diesem Spiel zu finden. Und ich habe auch schon gehört, unter Fans gehört, das Kampfsystem von Tales of Graces F wohl zu den besten. Und ich kann es auch wirklich verstehen.
Ja, also es gehört zu den besten in der Reihe. Und auch zu den komplexesten in der Reihe, muss man halt sagen. Es ist ein wirklich gutes Kampfsystem. Man muss halt auch bedenken beim Angreifen, dass man jeder Angriff ja diese CC-Punkte, ich habe gerade vergessen, wofür das CC steht.
Ja, ich vermutlich wird das die englische Bezeichnung sein, weil im Deutschen müsste es ja SK sein für Serienkapazität.
Ah ja, genau, stimmt, SK war es im Deutschen, du hast recht, ja. Ich spiele es ja auch auf Deutsch, aber ich habe irgendwie nur die CC-Punkte im Kopf gehabt. Ja, du hast recht, es ist SK, genau.
Vermutlich Combat Capacity oder sowas.
Ja, genau, sowas in der Richtung war das. Ganz genau im Englischen, du hast recht. Und jeder Angriff verbraucht das ja mit aufsteigend. Also das ist der erste Angriff baut ein, dann zwei und so weiter und so fort. Natürlich ist die Anzahl, die man hat, begrenzt. Das hängt dann wiederum von den Waffen und von der Ausrüstung ab, wie viele man maximal hat. Die regenerieren allerdings auch sehr schnell, indem man wartet oder halt verteidigt. Gerade durch Verteidigen kann man die Punkte sehr schnell regenerieren. Und dadurch finde ich, kriegt das Kampfsystem unter so eine gewisse taktische Note. Wenn man die ganze Zeit einfach nur den Knopf reinhämmert, was ja gerade im Prolog der Standard ist, weil man da ja noch nicht so viele Möglichkeiten hat zu kämpfen, kann es halt auch passieren, dass die dann die Fraktion nicht gescheit ausführen können, weil sie keine Punkte mehr haben, wenn man nicht aufpasst.
Ja, das stimmt.
Ist mir am Anfang so passiert. Aber ist dann auch nicht so schlimm. Und was man halt auch kann, und das ist auch so eine ganz wichtige Sache in diesem Spiel, man kann unglaublich viel einstellen für die Charaktere. Es gibt recht komplexe Einstellmöglichkeiten, wie sich die KI-gesteuerten Gruppenmitglieder, vier Stück kämpfen ja, wir steuern nur den Anführer, verhalten sollen. Und das in verschiedenen, ich glaube, vier verschiedene Gruppen waren es, in denen eingestellt werden darf, wie sich diese Charaktere dann im Kampf verhalten. Das müsste Stil, Fokus, Balance und Verteidigung sein, meine ich. Und während man bei der, ich weiß nicht, bei welcher Option jetzt welche ist, gerade mal 5 Einstellmöglichkeiten hat und sowas wie passiv bis aggressiv festlegen kann, hat man bei einer anderen dieser Kategorien sogar bis zu 10 Einstellmöglichkeiten, wie sie sich verhalten sollen. Und dadurch kann man unglaublich fein einstellen, wie die sich verhalten sollen. Das kann man natürlich auch für den Anführer festlegen, wenn man auf automatisches Kampfsystem geht. Ist halt auch nochmal so eine Sache, weil das bietet natürlich nochmal mehr Einstellungsmöglichkeiten, um zu beeinflussen, wie denn der Kampf abläuft, wenn man nicht selbst steuert.
Ja. Ja. Muss ich tatsächlich sagen, habe ich bei meinem ganzen Durchspielen nur ein einziges Mal tatsächlich für einen Bonuskampf benutzen müssen. Ansonsten habe ich es tatsächlich komplett ignoriert, mich da mit zu beschäftigen, weil eigentlich auch die Grundeinstellungen ganz gut sind. Also wenn dein Charakter zum Beispiel stirbt, in der Regel fängt dann sofort einer, der die Fähigkeit hat, damit an, dich wiederzubeleben. Zum Beispiel, das geht also je nach Kampfsituation nicht immer, weil manchmal müssen sie sich dann eben auf andere Ziele konzentrieren, weil sie sich dann auch einfach von denen angegriffen werden würden oder vielleicht auch sterben würden. Also das macht das Spiel in der Regel schon ganz clever. Aber ist auf jeden Fall eine tolle Sache, dass es eben möglich ist. Also wer sich da ein bisschen Individualität wünscht, kann sich da wirklich tiefgehend mit beschäftigen.
Ganz genau. Und das ist halt, finde ich halt wirklich gut. Weil einfach diese, diese, Ja, man kann halt wirklich da hingehen und dich da reinfuchsen und da, ja, schauen, was passiert, wenn ich das jetzt so umstelle oder sowas. Man braucht es aber, wie du es richtigerweise gesagt hast, nicht, was auch daran liegt, dass das Spiel sich durch verschiedene Sachen, auf die wir später noch eingehen werden, auch im Schwierigkeitsgrad individualisieren lässt mittlerweile.
Ja.
Ich meine, in der PS3-Version gab es zumindest, also eine Sache gab es definitiv am Anfang nicht, sondern erst in New Game Plus. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ich meine, es gab aber auch keine Schwierigkeitsgrade.
Ja,
Und
das
die gibt
weiß
es ja
ich
in dem
leider
Spiel.
nicht, weil die PS3-Version habe ich ja leider nie spielen können. Also was
Ja.
heißt können schon, aber ich habe es halt nie gemacht.
Ja, ich meine mich zu erinnern, dass es keine Schwierigkeitsgrade gab und die gibt es halt jetzt für die Kampfschwierigkeit, was ich immer mag, wenn man sowas einstellen kann, auch weil ich Tales of Graces F auf der PS3 zumindest teilweise als etwas schwieriger in Erinnerung hatte.
Ja, ich finde das auch gut, dass es die Möglichkeit gibt, einfach nur aus dem Grund, weil wenn du jetzt einfach komplett neu im Genre bist, du eigentlich keine Ahnung hast, was da einfach alles auf dich zukommt, dann machst du es dir halt gleich und wenn du halt meinst, boah, du bist so ein Pro, du spielst seit 30 Jahren nur JRPGs und kennst das alles, ja, dann bitte, dann kannst du es einstellen, dass du es knüppelhart haben möchtest.
Ganz genau. Und das sowas finde ich aber immer super.
Ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, die Fähigkeiten, also die ganzen Angriffsmöglichkeiten und Heilmöglichkeiten, die die Charaktere lernen können, funktioniert ja über die Titel, die man bekommt. Und ein Titel ist halt das, wonach es klingt, den kann man sich dann auferlegen. Also zum Beispiel hier Fürstensohn im Sinne von Espel dann. Und dann gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie die dann später heißen. Die lernt man im Verlauf des Spiels entweder automatisch durch bestimmte Story-Ereignisse oder dadurch, dass man zum Beispiel bestimmte Fähigkeiten im Kampf oft genug eingesetzt hat. Dann wird man zum Beispiel erst in dieser Fähigkeit Adept, später wird man dann Meister. Und durch diese Fähigkeiten, Entschuldigung, durch diese Titel, die man dann eben erhält, lernt man ja auch unter anderem ja sowas wie Attributverbesserungen, die dann eben permanent wirken, oder halt neue Fähigkeiten, neue Angriffe, für die man eventuell ja dann auch wieder neue Titel bekommt. Und das ist ein unfassbar motivierendes Konzept. Also parallel dazu, die Charaktere über Erfahrungspunkte aufzustufen, kriegt man dann eben noch Fähigkeitspunkte für jeden Kampf und auch für die ganzen Nebenaufträge. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, die Nebenaufträge zu machen, weil da kriegt man vor allem zum Ende hin, also wirklich sehr, sehr viele Punkte. Und da kann man dann auch teilweise dann einen Titel nur durch einen Nebenauftrag erstmal auf Maximum direkt bringen. Das ist gar kein Problem damit. Und das finde ich ist auf jeden Fall, ja. Ziemlich gut eigentlich.
Ja, ich meine, es gibt sogar Titel, die man nur durch Nebenaufträge oder optionale Sachen im Spiel,
Ja,
also nicht mehr
gibt
durch
es.
Kämpfe oder so, freischaltet. Man muss mal überlegen, also es gibt echt viele Titel und die sind ja charakterabhängig. Und jetzt mal als Beispiel, Sophie ist einer der Charaktere, hat 161 Titel, die man freischalten kann für sie. Muss man sich mal überlegen. Die muss man erstmal alle finden.
Ja, und ich kann euch auch sagen, es gibt auf der PlayStation 5, es gibt ja da Trophäen. Und man bekommt eine Trophäe für jeden Charakter. Sobald ein Charakter 100 Titel erlernt hat, gibt es halt eine Trophäe. Und ich habe diese Trophäe tatsächlich nur für einen einzigen Charakter bekommen. Ja, also da kann man sich mal aussehen, wie lange es tatsächlich dauert, wenn man wirklich alle Titel bekommen will. Weil zum Teil muss man die auch finden. Unter Umständen verpasst man ja auch bestimmte Nebensachen. Dann kriegt man die Titel gar nicht mehr. Ne, also da kann man wirklich echt viel Zeit investieren, wenn man das will.
Ja, da hilft dann auch wieder New Game Plus, logischerweise, weil man halt die Sachen hat. Eine Sache, die bei der Titelwahl auch noch, man muss sich entscheiden, welchen Titel nehme ich jetzt, was will ich aufleveln, weil gerade so die ersten drei Stufen eines Titels erreicht man relativ leicht im Normalfall. Aber vier und fünf zu erreichen, das dauert dann schon etwas länger. Und besonders die sechste Level, es gibt ja eigentlich sechs Ränge für jeden Titel, aber nur auf fünf schaltet man neue Fähigkeiten frei. Das sechste ist ja dann eher so dieser Meisterrang, wodurch man dann nochmal einen Bonus erhält, wenn man den erreicht hat, der aber nur aktiv ist, solange dieser Titel ausgerüstet ist. Aber man kann, wenn man möchte, diese ganze Titelwahl automatisieren. Das Spiel entscheidet, welcher Titel macht gerade Sinn und dann wechselt das Spiel automatisch die Titel durch anhand bestimmter Vorgaben, die wir auch festlegen können. Also auch hier kann man automatisieren.
Ja, das geht. Wobei man
Ja.
am Ende trotz, also am Ende des Spiels halt, wenn man halt schon einige Titel halt schon sehr weit ausgebaut hat, dann muss man trotzdem immer noch viel manuell wechseln, besonders wenn man eben bei den Nebenaufträgen auch das Maximum rausholen möchte. Nur mal als Beispiel zu sagen, wenn man zum Beispiel für den fünften Level, die fünfte Stufe eines Titels, 12.000 Fähigkeitspunkte braucht. Und man hat für diese Stufe jetzt zum Beispiel 8.000 von 12.000 bereits gesammelt. Und man würde für einen Nebenauftrag 8.000 Fähigkeitspunkte bekommen. Da macht es natürlich Sinn, an der Stelle schon mal zu wechseln, auf einen anderen Titel, wo man eben, sag ich mal, 8.000 Punkte auch wirklich voll und ganz investieren kann. Du kannst natürlich, wenn du das fünfte Level noch nicht erreicht hast, dann steigst du danach ja noch auf Stufe 6, also so ein Master-Level eben auf, wo du dann immer noch so einen kleinen weiteren Boni bekommst. Wenn du den eben voll ausgebaut hast, kriegst du dann natürlich immer noch ein paar Punkte, aber es macht natürlich Sinn, vor allem wenn du viele Fähigkeiten, viele Attributsboni sammeln willst, dass man das halt natürlich möglichst effektiv dann nutzt. Aber macht in gewisser Weise auch ein bisschen Spaß, weil man will ja auch alles perfektionieren, könnte aber vielleicht für den einen oder anderen etwas umständlich sein oder nervig vielleicht sogar sein.
Ja. Ja, ich glaube, du hast damit alles zu den Titeln gesagt. Mir fällt nämlich gar nichts ein, was ich ergänzen könnte.
Ja, ich kann auch nichts mehr ergänzen. Ich habe mir
Ja.
den Mund fusselig geredet.
Genau. Dann komme ich aber jetzt mal zum Crafting. Das gibt es nämlich auch noch, weil man kann die Charaktere auch noch durch Crafting verbessern. Also natürlich klassisch durch Ausrüstung. Man kauft sich halt eine neue Waffe, neue Ausrüstung im Shop. Gibt es natürlich ganz normal. Oder findet in Truhen neues Schwert oder sowas. Das ist natürlich ganz Standard, kennt man aus Rollenspielen. Es gibt aber auch ein relativ umfangreiches Crafting in diesem Spiel. Und zwar braucht man dafür bestimmte Rohstoffe, beziehungsweise, also Kristallsplitter und sowas. Und halt natürlich den Gegenstand. Ich nehme jetzt das Beispiel ein Schwert. Ich habe ein Schwert und den passenden Splitter. Das heißt, bei Crafting kann ich, also im Crafting, das geht dann in, ich meine, bei bestimmten Shops ging das dann auch nur. Ich weiß gar nicht, ob man im Laufe des Spiels irgendwann auch außerhalb der Shops craften kann.
Nee,
Ich
es geht nur bei den Läden. Ich glaube, das kannst du sogar in jedem Laden machen.
meine auch, es müsste in jedem Laden gehen, aber halt wirklich nur in den Läden und nicht außerhalb, genau. Und dann nehme ich das Schwert, kombiniere das mit dem passenden Splitter und kriege das Schwert plus 1 als Beispiel. Dadurch hat es dann auch Sondereigenschaften. Das ist ja schon mal eine sehr gute Sache. Diese Splitter kann man auch wieder rauslösen aus den Waffen, wodurch man die dann in Kristalle umwandeln kann. Der wiederum kann als Ausrüstung angelegt werden. Okay? Also auch schon mal eine praktische Sache. Ich glaube, man muss da irgendwie mit Dualisieren arbeiten und Waffe und Rüstung halt verbinden, damit dann aus Splittern diese Kristalle entstehen. Irgendwie so war das. Aber dann hat man natürlich nicht nur den Kristall, sondern auch die Ausrüstung, die wiederum keinen Splitter eingesetzt hat, aber halt Schwert plus 1 ist. Jetzt kann man hingehen, weil ja kein Splitter mehr drin sitzt und halt diesen Kristall mit den Eigenschaften hat, den man ausrüsten kann, dann geht man halt hin und setzt einen neuen Splitter in das Schwert ein und kriegt Schwert plus 2. Das Dualisieren funktioniert wieder, man bekommt wieder einen Kristall und so weiter. Kristalle kann man natürlich miteinander fusionieren, wodurch deren Qualitätsstufe von A zu B bis hin zu F steigt und die besser werden. Und man kann natürlich dadurch auch das Schwert bis zu plus 5, ich glaube sogar bis höher, ich glaube sogar höher als plus 5, verbessern. Teilweise kann sogar die Ausrüstung dadurch sich umwandeln in ganz besondere. Dafür braucht man natürlich dann die besonderen Materialien und so weiter, aber dann kann man halt auch aus einem Schwert ein besonderes, seltenes Schwert ja, fusionieren oder so, also herstellen. Und das wiederum kann man aber auch wieder durch Splitter aufwerten, durch das auch wieder zu einem plus 1, plus 2 und so weiter wird. Also man merkt schon, da kann hier unglaublich viel auch in die Ausrüstung Verbesserung reinstecken und sogar dadurch Ausrüstung erzeugen, die halt deutlich besser ist als das, was man in Shops kaufen oder in Kisten finden kann.
Ja, das ist unfassbar motivierend, hat mir auch sehr gut gefallen. Man sollte allerdings auch dazu sagen, so toll dieses Konzept auch ist, es ist auch eine unfassbar teure Sache, wenn man das wirklich für mehr als einen Gegenstand machen will, weil ich hatte wirklich in den ersten 40, 50 Stunden diesem Spiel echt Geldprobleme dadurch gehabt, ja. Weil das kostet natürlich auch immer mehr, je stärker erstmal die Waffe ist und je höher der Bonus dann auch ausfällt. Also von plus 1 auf plus 2, plus 3 und so weiter, ne? Also würde ich nicht unbedingt für alles empfehlen, aber gerade für die Waffen ist es auf jeden Fall eine tolle Sache, weil man dadurch halt auch mehr Schaden anrichtet und die Kämpfe dadurch natürlich immer ein bisschen kürzer ausfallen oder schneller und dynamischer dadurch sind.
Ja, ganz genau. Also man muss ja wirklich gut überlegen, in was investiert man, weil Geld ist dann auch nicht so leicht zu bekommen, wenn man zu viel in Crafting steckt.
Ja.
Ja, genau. Das ist so viel zum Crafting. Was das Spiel auch wieder hat natürlich, sind diese typischen Tales-of-Unterhaltungen, die man auf Knopfdruck auslösen kann, die an bestimmten Orten verfügbar sind.
Ja, das Skits fand ich ein bisschen komisch tatsächlich in Tales of Crisis, weil die finden, ich kann mich halt bei den meisten Tales of Spielen erinnern, die werden dann einfach, wenn du in einem bestimmten Gebiet bist, halt einfach angezeigt, aber bei Tales of Crisis F ist ja wirklich so, du musst in diesem bestimmten Gebiet auch an einer bestimmten Stelle stehen, also meistens auch in der Nähe von dem Speicherpunkt, also das ist sehr, sehr häufig an den Stellen. Und dann werden die ausgelöst und dann kriegt man halt eine schöne Unterhaltung und die geht auch, wie ich finde, auch sehr schnell. Also die gehen auch sehr schnell, weil vor allem man kann sie auch schnell wegdrücken, wenn man will. Also man liest halt schneller, als es vorgelesen wird, beziehungsweise die Synchronisation, wie schnell die ist. Du weißt, was ich meine. Mhm. Und dann kommt man auch wirklich dynamisch schnell da durch. Das ist auch so ein Punkt, den mir bei Tales of Arise halt auch so schön ist, da eigentlich umgesetzt wurde. Es hat teilweise halt ewig gedauert. Und hier geht das halt wirklich flott.
Ja, das stimmt.
Und was mir halt aufgefallen ist tatsächlich, man sollte auch diese Skits auch gut mitlesen, denn bei manchen Skits, bei diesen Gesprächen, werden sogar Informationen verraten. Zum Beispiel irgendwie, boah, ich habe mich hier lang nicht mehr in meinem Arbeitszimmer hier in der Villa blicken lassen, von Aspel zum Beispiel. Und wenn man sich das merkt und dahin geht, dann ist das tatsächlich so nochmal ein kleines weiteres Nebengespräch, für den man dann, oder für dieses man dann auch einen Titel bekommt.
Ja, ganz genau. Also man muss wirklich aufpassen bei diesen Gesprächen. Gerade nach dem Prolog können die bedeutsamer werden. Also bedeutsamer in Anführungszeichen halt für genau solche kleinen Geheimnisse. Optionale Sachen halt. Es ist sehr viel optional auch in diesem Spiel drin. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht mehr zum Gameplay zu sagen. Also man kann auch sagen, dass die Welt natürlich relativ groß ist, aber die Wege meistens eher kurz ausfallen zwischen den Sachen. Das ist aber auch gut so, weil die Schnellreise, die gibt es erst sehr spät im Spiel. Zumindest habe ich es so in Erinnerung von der PS3-Version.
Ja, also erst einmal, man sollte sagen, bei der Schnellreise, es gibt ja zwei bzw. drei Arten von Schnellreisen im Spiel. Ja. Die ersten beiden Arten sind ja eben solche Kutschfahrten oder Schiffsfahrten. Also ich vergleiche das Spiel gerne mit Trials of Mana, weil da läufst du ja im Grunde auch immer auf vordefinierten Routen von einer Stadt zur nächsten und wenn man dann halt den Kontinent wechseln will, muss man ja auch aufs Schiff umsteigen und so machst du es halt im Grunde auch in Tales of Graces F. Du gehst halt zum Hafen, steigst ein Schiff ein, du kommst zum nächsten Hafen und von dort an geht es halt zu Fuß weiter. Ne, und im Grunde funktionieren auch die Kutschfahrten dann, wie gesagt, halt über Land so. Man muss allerdings dazu sagen, dass die auch am Anfang, dadurch, dass das Spiel sehr linear ist, auch nur begrenzt zur Verfügung stehen. In der Regel muss man auch erst immer zu Fuß überall hinkommen, bevor man aufs Schiff umsteigen kann. Es sei denn, man muss das Schiff eben benutzen, um halt von der Story her weiter vorangetrieben zu werden, dann geht es auch so. Und die dritte Schnellreisemöglichkeit, die kommt auch wirklich erst sehr spät, also so nach 40 Stunden ungefähr, das hast du schon richtig gesagt, dann ins Spiel und dann kann man ähnlich wie zum Beispiel Final Fantasy X quasi aus so einer Liste auswählen und dann entsprechend auf der Weltkarte dann den Punkt anvisieren. Und ähnlich wie in Final Fantasy X gibt es auch ein paar geheime Orte, die man darüber quasi entdecken kann.
Ja, genau. Kann ich nicht mehr ergänzen zu. Ich finde es halt schade, dass es dann doch so spät ist, aber man muss halt auch sagen, man braucht die Schnellreise nicht zwingend früher. Also diese jetzt, die mit der aus der Liste auswählen und so weiter. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dass er erst so spät kommt.
Ja.
Ich würde aber sagen, damit hatten wir jetzt eigentlich alles erwähnt und können wir zur Umsetzung des Remasters kommen.
Bin ich dafür?
Und da will ich auch direkt einen Punkt ansprechen, der direkt zu Spielstart nämlich auffällt. Wenn man nämlich ein neues Spiel startet, bekommt man direkt erstmal an den sogenannten Great Shop angezeigt. In dem kann man mit Punkten, die einfach vorhanden sind, bestimmte Sachen aktivieren, Vorteile. Zum Beispiel, dass keine Ge Gegner, das ist, nee, dass man mehr Erfahrungspunkte gesehen bekommt, mehr Geld bekommt. Ich weiß gar nicht, was noch alles in dem Great Shop ging. Es sind einige Sachen, die einem das Spiel vereinfachen, aber auch erschweren können. Man kann zum Beispiel auch einstellen, dass man gar keine Erfahrungspunkte sammelt.
Ja, viel Spaß.
Wenn man darauf Bock hat, halt. Ist, finde ich, eine sehr schöne Anpassung, weil man sich das Spiel dadurch halt vereinfachen kann und so weiter. Ich meine, man kann auch jederzeit auf diesen Shop zugreifen im Spiel irgendwie. Und nicht nur beim Spielstart. Stand zumindest im Tutorial. Ich habe es aber erst dann noch nicht ausprobiert, ob das wirklich geht.
Ja, ich habe es tatsächlich auch nicht ausprobiert, weil ich komplett auf diesen Great Shop verzichtet habe
Ich auch.
tatsächlich, weil es ist für mich auch das erste Mal, wo ich es gespielt habe und da habe ich mir gedacht, ich möchte es so spielen, wie sich die Entwickler das Spiel weitestgehend zumindest entsprechend gedacht haben. Habe das dann außen vor gelassen. Ich meine tatsächlich also bestimmte Sachen, also man kann halt in diesem Rahmen von den Punkten, wie man halt, die man halt auch hat, sich dann eben bestimmte Sachen kaufen. Die kann man jederzeit auch übers Menü ausschalten. Es gibt manche, die kann man wohl nicht mehr ausschalten. Es gibt so ein paar Punkte. Ich glaube, wenn man zum Beispiel sagt, man will am Anfang 1000 Lebenspunkte extra haben oder so.
Das kannst du nicht mehr deaktivieren, wenn du es einmal aktiviert hast, genau.
Genau, also das geht
Ja.
dann halt nicht mehr weg, das bleibt dann halt, das sollte man sich halt gut überlegen.
Steht aber auch immer bei dem jeweiligen, in der Beschreibung des jeweiligen Punktes dabei, ob das deaktiviert werden kann.
Ja.
Auf jeden Fall, dieser Great Shop war ursprünglich nur bei New Game Plus mit drin. Das heißt, der war im Haupt, also erst beim zweiten Durchgang überhaupt verfügbar ursprünglich.
Ja, ist ja so ein typisches Merkmal von Tales of Spielen. Das haben ja eigentlich fast alle, glaube ich, sogar.
Ja, ich meine auch. Und hier haben sie halt sich gedacht, fürs Remaster packen wir es halt direkt rein.
Genau.
Was ich auch, wie gesagt, genauso wie den einstellbaren Schwierigkeitsgrad, bei dem ich meine, dass es im Original nicht gab, also in der PS3-Version, ich bin mir aber nicht 100% sicher, auch sehr schätze, weil damit kann jeder das Spiel sich so anpassen und so spielen. Ja. Einfach so spielen, wie es halt passt, damit man durchkommt. Gut, wer halt wirklich eher der Meinung ist, ich möchte das Spiel vereinfachen, gehe auf leichten Schwierigkeitsgrad, packe mir mehr Erfahrungspunkte, mehr Geld rein. Und hier muss man ja sagen, es gibt drei verschiedene Stufen für Erfahrungspunkte und Geldboni, die man auch noch miteinander kombinieren kann. Also kann man da wirklich viel rausholen. Und das finde ich halt sehr schön. Es gibt sogar eine Einstellung, ich glaube aber, die ist nicht im Great Shop, ich meine, die ist normalen Optionen. Dass keine Kämpfe stattfinden, außer Bosskämpfe. Das heißt, wenn man Gegner berührt, passiert nichts, dann kann man die Kämpfe ausschalten und muss nur Bosskämpfe absolvieren. Kann natürlich dazu führen, wenn man dann natürlich keine Erfahrungspunkte so weiter sammelt, dass man in Bosskämpfen ein bisschen Probleme hat.
Ja, da wird man halt mal pulverisiert, ne?
Ja.
Nee, aber du hast was Richtiges gesagt. Also am Anfang fand ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass dieser Great Shop halt, der poppt ja direkt auf, wenn du halt auf neues Spiel gehst, ne? Ich hätte es vielleicht gut gefunden, wenn vielleicht erstmal so ein Kasten kommt, hey, Tales of bietet seit jeher ja diesen Great Shop, wo man halt sich bestimmte Boni kaufen kann. Das Spiel wurde halt ohne den ursprünglich entwickelt, einfach so eine Triggerwarnung halt irgendwie vielleicht, ja, wenn man so will. Dass man sagt, Great Shop aufrufen oder nicht, das hätte ich vielleicht noch ein bisschen besser gefunden, weil je nachdem, was man für ein Spielertyp ist, kann das natürlich sehr verführerisch sein, wenn man da liest, ah, da kann ich mir den Boni holen und den Boni. Aber da merkt man halt vielleicht im Nachhinein, auch das hat mir jetzt aber nicht so gut gefallen. Ich meine, klar, vieles kann man auch direkt wieder abstellen. Geht halt, wie gesagt, nicht für alles, ne? Aber dann wäre man vielleicht so ein bisschen, ja, der Versuchung entkommen, sag ich mal. Aber du hast halt auf jeden Fall recht, es tut ja keinen weh. Jeder ist selbst seines Glückes Schmied. Und wenn man halt Bock auf die Sachen hat, wenn man sich das Spiel so vereinfachen möchte oder so anpassen möchte, ja, warum denn nicht?
Genau. Und deswegen mag ich es, wenn solche Einstellungen drin sind. Und warum nicht von Anfang an anbieten? Klar, ich stimme dir zu, man hätte vielleicht darauf hinweisen können, hier willst du den aufrufen oder nicht, und fertig wär's gewesen. Was macht's Remaster noch, bevor wir auf die ganze Technik natürlich jetzt eingehen? Es gibt kleinere Komfortfunktionen, aber wirklich, haben wir ja schon gesagt, wie diesen Zielmarkierer für die Hauptquest und so weiter. Es sind fast alle DLCs des Originals enthalten. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, was für DLCs gab. Ich glaube, es waren eigentlich vorwiegend Kostüme.
Genau, das sind also vor allem solche kosmetischen Sachen.
Ja. Es gibt tatsächlich noch DLCs im eShop, beziehungsweise auf der PlayStation, halt dann im Shop und so weiter. Neben der Deluxe-Version, die es ja sowieso gibt, die ja dann auch ein Wachstumsunterstützungsset enthält. Und zwar kann man sich im eShop, beziehungsweise halt digital, für 1,99 € oder 2,99 € sogenannte Level-Up-Kits kaufen, die einem entweder 5 oder 10 Level-Ups bringen. So ganz verstanden habe ich es nicht, weil auch immer eine 1 oder eine 2, also hinten dran steht. Ich denke mal, das gilt immer für alle Charaktere. Ich denke, 1, 2 bedeutet, weil es dann mehrfach gibt, diese Sets, weil du kannst zum Beispiel Level-Up plus 10 gibt es zweimal, das ist das andere, das Level Up plus 5 gibt es, glaube ich, viermal. Also wenn du der Meinung bist, dass du 3 Euro dafür ausgibst, dass du so ein Level Up von plus 10 Level Up bekommst, mach das halt.
Also ganz ehrlich, das ist die schlimmste Form von DLCs in Reihenform, die es überhaupt nur gibt.
Ja, insgesamt kann man, wenn ich jetzt mich nicht komplett verrechnet habe, rund 13 Euro, glaube ich, ausgeben für 14 Euro, 13, 14 Euro ausgeben für Level-Ups und bekommt damit dann 40 Level-Ups.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, also ich kann sagen, das braucht man bei Tales of Crisis F wirklich nicht. Ich meine, selbst wenn man der Meinung ist, okay, ich hätte das Spiel gern was schneller irgendwie, dass ich mehr aufsteige, dann aktiviert doch am Anfang einfach den Bonus mit den Erfahrungspunkten und die Sache ist geritzt. Ich finde das, was Bandai Namco da mit diesen DLCs treibt, das ist fast so schlimm, fast so schlimm, wie Kemco das mit seinen Rollenspielen halt immer macht, weil ihr kennt ja Kemco haut ja jedes Jahr 4, 5 neue Spiele irgendwie immer raus und jedes dieser Spiele hat dann noch so ein extra DLC, der kostet dann 5 Euro, damit man die dreifache Menge an Erfahrungspunkten bekommt. Ja, da denke ich mir einfach so, wenn man das Spiel direkt so programmiert, ist doch total der Rotz am Ende, dann macht das Spiel doch einfach 1 Euro teurer meinetwegen und lasst diese DLCs, macht einen vernünftigen Erfahrungspunkte-Multiplikator rein, da werdet ihr mehr dran verdienen, weil ich glaube nicht, dass sich so viele Leute diesen Multiplikator dann halt kaufen und damit würden sie halt, glaube ich, mehr Geld verdienen, wenn sie diesen 1 Euro mehr nehmen würden.
Ja, glaube ich auch, ganz ehrlich. Also bin ich auch der festen Überzeugung von, dass das absoluter Schwachsinn ist, aber es muss für Kemco funktionieren, beziehungsweise bei Bandai Namco verstehe ich es halt mal überhaupt nicht. Man muss halt sagen, diese ganzen DLCs, die es gibt, die anderen kannst du ja nicht kaufen. Wenn ich mich nicht komplett täusche, sind das alles die Inhalte dieser Deluxe-Edition. Das heißt, diese 40 Level-Up-Dinger kriegst du in der Deluxe-Version, wenn du also 20 Euro mehr für das Spiel ausgibst. Das heißt, nicht 40 Euro, sondern 60 Euro ausgibst, hast du das dabei. Neben digitalem Artbook und Soundtrack. Ich sag halt, das ist sowas, was man überhaupt nicht braucht, meiner Meinung nach. Gerade ist es so, nee. Selbst kostenlos brauche ich die Kram nicht, bin ich ganz ehrlich.
Ja, können sie wieder haben. Können sie ja selbst aufleveln, wenn sie wollen.
Ja. Ich wollte es auch nur erwähnt haben, weil es das halt gibt, aber die wirklich in Anführungszeichen wichtigen DLCs, das heißt die Kostüme und so weiter, die sind im Spiel schon integriert, die braucht man nicht dazu kaufen. Das heißt, man kauft das Spiel und braucht nichts mehr dazu kaufen.
Ja, aber auch da würde ich tatsächlich sagen, diese Kostüme, die sollte man dann vielleicht erstmal anziehen, wenn man es vielleicht zum zweiten Mal durchspielt, weil ich finde, das nimmt dann immer so ein bisschen Atmosphäre, wenn dir zum Beispiel ein Charakter wie Selos aus Symphonia aussieht, also von der Kleidung her. Ja, was macht das denn bitte damit? Ich meine, das ist doch ein totaler Stilbruch dann halt. Ja, wenn einem das gefällt, gerne soll man es machen, darf jeder selbst machen. Es ist ein freies Land, sind freie Menschen hier, die das machen. Aber. Nee, mach das lieber beim zweiten Mal, weil es killt die Atmosphäre, finde ich.
Genau. Man kann die Kostüme, wenn man sich mal anschauen will, ja einfach einmalig anziehen, sich anschauen, ohne dass man halt weiterspielt und fertig. Es geht ja auch. Das mache ich zum Beispiel gerne mal bei Kostümen, dass ich mir die einfach mal anschaue. Aber ich spiele im Standard, im Normalfall mit den Standardkostümen der Figuren weiter. Also ganz, ganz selten nicht bei einem Spiel und dann auch wirklich nur, wenn das Kostüm Sinn macht für das Spiel, wechsle ich überhaupt mal in einem Spiel das Kostüm. Aber auch hier, wie du schon richtig gesagt hast, ist jedem selbst überlassen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber endlich mal auf die technischen Details des Remasters ein, oder?
Würde ich auch sagen.
Ja. Erstmal ganz grob festgehalten, es hat eine schärfere Auflösung des Spiels, also höhere Auflösung und so weiter, logisch. Neue Konsolen, eine stabile Bildwiederholrate, das war auf der PS3 nicht immer 100% gegeben.
Ja, also ich habe jetzt tatsächlich gehört, wo du die Bildwiederholrate ansprichst, dass es auf der Switch wohl vor allem so in den Kämpfen nicht immer diese 30 Frames, die ja auf der Switch, glaube ich, maximal erreicht werden können, nicht gehalten werden kann. Kannst du was dazu sagen?
Ja, stimmt, ist mir bisher noch nicht super schlimm aufgefallen. Es stimmt, ja, aber ich finde es bisher noch nicht so, dass ich jetzt sage, dadurch ist mein Spiel in irgendeiner Weise beeinträchtigt oder ich habe damit meine Probleme. Und es ist bei weitem kein Tales of Symphonia Remastered.
Ja, zum Glück.
Nee, also ich würde sagen, ist vorhanden, aber in einem Rahmen, bei dem ich sage, das ist jetzt nicht wirklich schlimm.
Okay.
Also, ja, da kann man wirklich sagen, das Spiel leistet sich eigentlich keine großen Probleme in der technischen Hinsicht. Es gibt einen Bug, der ein bisschen seltsam anmutet, aber der ist jetzt nicht schlimm.
Lass hören.
Wenn man ins Hauptmenü zurückgeht, also kann man ins Menü und dann Hauptmenü auswählen, dann geht man ins Hauptmenü zurück, kennt man ja aus Spielen. Dann läuft das Spiel im Hintergrund manchmal weiter.
Ja, gut.
Das ist halt, warum? Aber da sage ich halt so, okay, es kann dann ärgerlich sein, wenn zwischen, also, nicht, stopp. Ja, das ist halt, kann dann ein Problem werden. Schlimmer ist es, meiner Meinung nach, wenn man ins Hauptmenü der Switch wechselt. Weil da passiert das nämlich auch. Also du kennst das schon,
Oha.
wenn du auf die Home-Taste drückst.
Ja.
Da kann es dann auch passieren, dass das Spiel weiterläuft.
Seltsam.
Und das kann ärgerlich sein, wenn du zum Beispiel eine Zwischensequenz dadurch pausieren wolltest, die nämlich dann einfach weiterläuft. Oder wenn du auf einmal in einen Kampf verwickelt wirst, weil du nicht gesehen hast, dass ein Gegner ankommt.
Okay.
Ja,
Ja.
das sollte eigentlich in dieser Form nicht vorhanden sein, ist aber leider vorhanden. Man muss ja dazu sagen, man kann ja mit Plus einfach pausieren, das ganze Spiel.
Ja, eben.
Ist also die schlauere Variante und dann hat sich das ganze Problem gelöst.
Ja, und wenn jetzt tatsächlich dann ein Kampf ausgelöst werden sollte und man kriegt das halt nicht mit und im schlimmsten Fall, falls man sterben sollte, dann ist es ja auch kein großer Weltuntergang, weil jetzt im Remaster kann man ja jeden Kampf einfach dann direkt wiederholen.
Ganz genau. Das hilft dabei dann, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch gut so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss es nicht unnötig komplizierter machen, nur weil man da gerade mal einen Kampf verloren hat.
Eben.
Ich
Ist eine
mag diese
faire
Funktion. Wir haben
Sache.
mittlerweile ein paar JRPGs diese Funktion, dass wenn man in einem Kampf stirbt, dass man dann auswählen kann, ob man den Kampf wiederholen will oder zum letzten Speicherpunkt zurück will. Gut, war, ja. Bildwiederholer auf der PS5, glaube ich, erreicht 60 Frames.
Ja, läuft da auch butterweich. Ich glaube, ich hatte nur bei ein oder zwei Bosskämpfen relativ am Ende des Spiels auch, wo ein paar stärkere Effekte dann mal eingesetzt werden, dass es dann auch mal ein paar Frames runterging, aber es hat mich jetzt nicht gestört oder die Spielbarkeit beeinträchtigt. Und das war wirklich nur an ein oder zwei Stellen. Ansonsten läuft dieses Spiel butterweich und sieht auch auf der PlayStation 5 trotz des Alters sehr, sehr schick aus.
Gut. Kann ich auch für die Switch sagen, es sieht sehr schön aus. Man merkt natürlich, dass es ursprünglich ein Wii-Spiel war und nur und dann für die PS3 portiert wurde. Also es ist jetzt kein modernes Spiel. Sie haben jetzt die Grafik nicht neu aufgefrischt oder so, nicht neu entwickelt oder so, sondern nur aufgehübscht. Das aber, wie ich finde, ordentlich. Dadurch sieht es dann einfach schön aus. Aber das Alter kann es halt nicht komplett verbergen, das Spiel.
Ja.
Ja. Fällt meiner Meinung nach besonders bei der Art der Charaktere auf, weil ich glaube, bei einem heutigen Spiel würden die wenigsten Studios, die so eine, sagen wir mal, Größe wie ein Bandai Namco haben, Charaktere in dieser Form entwerfen.
Ja, das stimmt.
Ich
Also,
meine, ich mein jetzt nicht Charakterdesign, sondern wie die Charaktere halt dargestellt werden und so.
Also mit den Animationen, vor allem
Ja.
Mimik und Gestik.
Ganz genau, das meine ich. Das merkt man ja schon daran, wenn man mal schaut, was so Tales of Spiele danach kamen. Also Xillia, beide Teile, Zestiria, Berseria und dann natürlich besonders Arise haben das ja ganz anders gemacht schon.
Ja, also das muss ich auch wirklich
Und
sagen, bei Tales of Arise, so wenig ich dieses Spiel mag, bei den Charakteren, da haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet. Also die sehen schon fantastisch aus mit den Animationen.
man muss hier halt auch sagen, das merkt man gerade bei Graces. Graces ist optisch gesehen und gerade von der Art der Charaktere näher noch an Tales of Symphonia als das danach folgende PS3, erste richtige PS3 Tales of Spiel, Xillia. Tales of Xillia war dann das erste richtige und da merkst du, wenn du die Charaktere miteinander vergleichst, merkst du diesen Unterschied in der Art, wie die Charaktere gestaltet wurden, wie die Charaktere dargestellt sind und so weiter. Und auch wie die sich zum Teil bewegen, also animiert sind und so. Da merkt man halt diesen technischen Unterschied einfach. Und daran merkt man, dass Tales of Graces halt ursprünglich ein Wii-Spiel und kein PS3-Spiel war, beziehungsweise vielleicht ist da auch nochmal der Unterschied zwischen einfach diesen 2 Jahren, die zwischen Graces und Xillia am Ende lagen. Weil Xillia, das ist ja auch so ein Witz, als wir Graces bekommen haben bei uns, gab es ja in Japan schon Xillia.
Ja.
Dadurch hatten wir ja dann innerhalb von einem Jahr zwei Tales of Spiele. Wir haben 2012 Ende August Graces F bekommen und Anfang August 2013 dann Xillia bekommen.
Ja, und wenn du jetzt noch mal ein bisschen den Zeitraum erweiterst, also bis auf 2010 noch mal zurück, da hatten wir Tales of Symphonia Dawn of the New World bekommen für die Wii.
Stimmt, das gab es ja dann auch noch. Und wenn man dann auf 2014 schaut, weil ein Jahr nach Tales of Xillia kam ja dann das in Japan 2012 veröffentlichte Xillia 2 bei uns dann schon raus.
Ja, siehst du mal, ne?
Also damals haben sie einen mit Tales of Spielen zugeworfen und dann war ja erstmal Pause, bis Tales of Symphoria kam und das war ja dann auch das erste Spiel, das gar nicht mehr so lange Wartezeiten hatte. Das kam zwar auch 9 Monate nach Japan erst raus bei uns, aber es kam trotzdem noch im selben Jahr raus, 2015. Ja, und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Berseria oder ob Arise sogar. Ich glaube, Berseria hatte noch mal einen Unterschied in der Veröffentlichung von ein paar Monaten und Arise war, glaube ich, dann aber weltweit zeitgleich.
Ja, ich glaube, das können sie heute auch nicht mehr bringen. Also mittlerweile erscheinen also fast jedes Spiel oder nur noch wenige Spiele erscheinen nicht mehr zeitgleich weltweit.
Und das sind meistens die Spiele, bei denen anfangs gar nicht geplant war, sie außerhalb Japans zu veröffentlichen.
Ja, ich meine, wenn man mal guckt, alleine wenn zum Beispiel so ein Persona oder ein Shin Megami Tensei, wenn die weltweit zeitgleich erscheinen, dann kann Bandai Namco nicht um die Ecke kommen, Tales of ein Jahr später bringen oder so.
Nein, geht nicht. Und deswegen wird es auch nicht mehr passieren. Ist auch eigentlich normal. Man muss ja sagen, sogar so eine, und ich muss es leider immer wieder als Nischenreihe bezeichnen, auch wenn ich das eigentlich nicht mag, aber sogar so ein Spiel wie die Tales of Spiele mittlerweile. Also zum Beispiel, Hier Riser 3, das letzte, also eines der letzten größeren, ist ja damals fast, also haha, man kann sagen, Japan ist einen Tag vor Europa und Nordamerika erschienen.
Also
Also selbst so
du meinst jetzt die Atelier-Reihe, weil du hattest jetzt
ganz genau
von der Tales of
Atelier.
Reihe gesprochen, wieder.
Ja, ich meine Atelier, also Atelier Riser 3 meinte ich jetzt, ist da ja schon so erschienen. Und auch das jetzt neue Atelier, was jetzt kommt, Jumia, das erscheint ja jetzt, jetzt im März auf alle Fälle. Ich komme gerade nicht aufs Datum, leider. Ich glaube, am 21. müsste es sein. Das scheint ja auch weltweit. Also selbst solche Spiele, also die jetzt nicht die ganz großen Namen, sage ich mal, sind. Auch wenn Atelier in den letzten Jahren natürlich ganz schön einen Ruf gewonnen hat, zu Recht. Selbst die sind ja mittlerweile zeitgleich Release. Nicht mehr versetzt. Ja. Und das, wie gesagt, das ist einfach Standard. Aber gut, zurück zu Tales of Crisis F. Was haben wir noch nicht erwähnt? Den Sound, glaube ich, die Musik und alles.
Ja, es ist eine sehr, sehr schöne Musik, wie ich finde. Es sind halt meistens eher recht ruhige Stücke, die da ablaufen. Vor allem halt in den Städten oder auch in den Dungeons oder auf den Verbindungsstraßen. So richtig geladene, ja, Musikstücke, die gibt es dann halt eher in den Kämpfen. Wobei es da auch verschiedene Kampfmelodien gibt im Verlauf des Spiels oder bei den Bosskämpfen. Ja, oder. Ja, wenn jetzt irgendwelche Zwischensequenzen abgespielt werden, da passiert halt recht viel. Ich sag mal so, der Soundtrack, der reißt vielleicht nicht unbedingt Bäume aus, aber er erfüllt seinen Zweck. Ich glaube, das kann man gut sagen. Ich finde, das sind ganz angenehme Ohrwürmer zum Teil auch mit dabei. Wird mir vielleicht nachhaltig nicht unbedingt lange in Erinnerung bleiben, aber ich fand sie jetzt bis auf ein, zwei Stellen jetzt auch nicht unbedingt nervig oder ich bin der Musik nicht überdrüssig geworden.
Ja, stimme ich jetzt zu. Nervig ist der Soundtrack nicht. Er kann manchmal ein bisschen, ich sehe jetzt, dass wir das ja ausdrücken, mau, würde ich jetzt sagen, vielleicht, oder ein bisschen zu unter präsent sein.
Monoton.
Ja, monoton, genau, das ist ein gutes Wort. Aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also es gibt deutlich bessere, auch innerhalb der Tales of Reihe, bei Soundtrack. Aber es ist schon für das Spiel, ja, es ist jetzt nicht schlecht oder so. Es ist nicht die größte Stärke von Tales of Graces F. So kann man es, glaube ich, festhalten.
Ja.
Ja, dann gibt es noch die Sprachausgabe, Englisch oder Japanisch. Deutsche Texte. Ja. Ich mag die japanische Sprachausgabe.
Ja, mag ich auch. Ich habe die englische tatsächlich nicht angehört bislang.
Ich habe sie mir mal angehört. Sie ist, ja, in Ordnung. Also sie ist nicht schlecht oder so. Ich mag aber bei solchen Spielen die japanische meistens lieber. Ja,
Ja,
genau. Deutsche Texte sind auch gut.
genau,
Kann man
also ich
nichts gegen
werde es
sagen.
vermutlich, wenn ich es nochmal zum zweiten Mal durchspielen sollte, dann werde ich es dann vermutlich mal auf Englisch durchspielen, weil kenne ich ja noch nicht, ist ja dann was Neues. Dann habe ich dann vielleicht auch nochmal so, ja, so ein. Ja, so ein neues Gefühl halt dabei. Und dann werde ich sicherlich auch mal ein bisschen den Great Job auch ausprobieren, weil es gibt ja auch ein, das ist vor allem für die Leute interessant, die es dann eben auf der PlayStation, der Xbox oder dem PC spielen wollen, wegen den Achievements. Es gibt halt so ein paar Bosskämpfe, die muss man dann entsprechend in unter 60 Sekunden beenden. Das habe ich ohne den Great Job tatsächlich nur in diesem ersten Kampf geschafft, dass ich den unter 60 Sekunden, aber auch irgendwie mit 58 Sekunden noch was halt beendet habe. Aber allein dafür ist es natürlich hilfreich, sich einfach mal zehnfache Menge an Schaden, den man haust, halt einzustellen. Und dann würde ich das auch tatsächlich ausprobieren wollen.
Ja. Ich habe gerade noch irgendwas im Kopf, was ich noch anmerken wollte. Ich habe es nur vergessen. Mist. Zu dem, was du gesagt hast, sogar.
Ja, vielleicht fällt es dir wieder ein, aber du könntest ja dann einfach mal anfangen mit deinem Fazit. Würdest du das Spiel empfehlen, wenn man die Reihe noch nicht gespielt hat bislang?
Ja. Ich denke, man kann mit Tales of Graces auch sehr gut in die Reihe einsteigen. Wenn man JRPGs mag, wird man damit definitiv seine Freude haben. Das ist das Schöne an der Tales of Reihe, dass die Spiele eigentlich alle für sich funktionieren. Das gilt auch für das Spiel, das zwar auch ein paar sehr etwas komplexere Mechaniken hat, aber die muss man nicht zwingend nutzen. Und dank dem Greatjob kann auch jeder das Spiel im Zweifelsfall etwas leichter machen, anpassen und so weiter und so fort. Und ich mag das Spiel wirklich gerne. Ich mag die Geschichte, ich mag die Charaktere, trotz bekannter Elemente und so weiter. Ich mag das Kampfsystem und ich finde, es ist ein sehr schönes JRPG und vielleicht auch ein bisschen ein Tales-of-Teil, der in der großen Masse untergeht. Weil wenn man so über Tales of redet, dann wird über Symphonia, Vesperia gesprochen. Das sind so die beiden großen Namen. Und dann fallen vielleicht noch so ab der PS3-Ära die Spiele. Also die PS3, PS4-Ära-Spiele. Vielleicht noch so ein Phantasia, das allererste halt, Destiny. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Graces meistens in der Unterhaltung, wie ein paar andere Teile der Reihe, muss man ja auch sagen, untergeht. Und das ist, finde ich, nicht ganz verdient.
Ja, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Auch wenn ich jetzt mal so an die letzten 10 Jahre oder die letzten 13 Jahre, seitdem das Spiel in Europa das erste Mal erhältlich war oder ist, ich glaube, ich habe kein einziges Mal gehört, dass jemand Tales of Graces halt gerne nochmal spielen wollte. Also vor allem in den letzten Jahren war es auch vor allem so, Arise war halt ein sehr großes Thema, der neueste Teil, das habe ich mitbekommen. Und auch alle Titel so dazwischen, seit Vesperia, wurden oder habe ich kaum was mitbekommen, dass die Leute diese Spiele halt so gefeiert haben. Aber halt vor allem Graces ist komplett weggefallen aus dieser Wahrnehmung von den Menschen, was ich ein bisschen schade fand, denn für mich gehört Tales of Graces halt jetzt vielleicht nicht unbedingt zu dem Besten, weil da fallen, also ganz oben stehen bei mir halt immer noch Symphonia und Vesperia, da kommt so schnell auch nichts mehr ran, aber ich würde es auf keinen Fall so zu den unteren Schlusslichtern der Serie zählen. Ich sag's mal, es ist im guten Mittelfeld auch gut aufgehoben und macht da auch das, was es will, ziemlich gut.
Definitiv. Witzigerweise hatte ich sogar vor, das Spiel in der PS3-Version nochmal zu spielen, vor, oh Gott, 3, 4 Jahren, glaube ich, müsste das jetzt her sein schon wieder. Also irgendwann so kurz vorm Tales of Arise Release müsste das gewesen sein. So eins, also dann doch schon wieder 5, 6 Jahre her. Was ich nicht konnte, weil meine PS3 leider kaputt ist. Aber deswegen fand ich es auch sehr schön, als es angekündigt wurde. Habe mich darüber gefreut, weil ich es halt jetzt wieder spielen kann. Also das der Remaster-Version.
Ja, aber apropos Ankündigung, jetzt um dieses Thema Tales of für heute abzuschließen, würde ich dir gerne noch eine ganz bestimmte Frage stellen. Vielleicht hast du sie auch schon kommen gesehen, weiß ich nicht,
Ja.
werden wir gleich erfahren. Bandai Namco feiert ja in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum der Serie. Und die haben ja auch schon gesagt, dass Tales of Graces F ja jetzt nicht das einzige sein wird, was wir in diesem Jahr von Tales of sehen bekommen werden. Könntest du dir vorstellen, dass Bandai Namco entweder ein ganz neues Tales of ankündigen wird, vielleicht sogar veröffentlichen wird, so als Shadow, ne, nicht unbedingt als Shadow Drop, aber halt sagen wir mal mit so einem halben Jahr Vorlauf? Oder denkst du eher, Bandai Namco wird vielleicht ein anderes Spiel nochmal remastern oder vielleicht sogar ein Remake zu irgendetwas rausbringen? Was kannst du dir vorstellen und was würdest du dir wünschen?
Also wünschen, ich wäre mit allem zufrieden, bin ich ganz ehrlich. Ich wäre für Remaster von bestimmten Spielen zu haben. Ich wäre für Remakes von bestimmten Spielen zu haben, besonders nicht von Teilen, die ich noch nicht gespielt habe. Genauso wäre ich für einen neuen Teil zu haben, wenn der gut wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar breit gefächert da vorgehen. Und zwar neuer Teil Ankündigung, nicht Veröffentlichung. Und zusätzlich noch mindestens ein Remaster oder ein Remake. Und ich muss ehrlich sagen, ich schaue da so ein bisschen auch Richtung 2. April Nintendo Switch 2 Enthüllung. Und da vielleicht dann, ja, eine erste Ankündigung von irgendetwas, zum Beispiel einem Remaster oder einem Remake eines Teils, das dann vielleicht sogar zum Launch der Switch 2 direkt erscheint. Nur ein Port von Tales of Arise fände ich da sehr schade, wäre auch denkbar, fände ich aber schade, wird mir nicht ausreichen. Aber ja, einer meiner Wunschtitel für einen Remake wäre übrigens das allererste Tales of Phantasia, weil ich es bis heute nicht gespielt habe. Aber auch sowas wie Tales of the Abyss, was meiner Meinung nach auch einen relativ guten Ruf genießt, PS2-Teil, der, glaube ich, erst auf dem 3DS nach Europa es geschafft hat, den ich auch nicht
Richtig.
gespielt habe übrigens. Ist für mich auch so ein Kandidat für eine Neuauflage nochmal. Ansonsten mal abwarten, was da kommt. Aber wie gesagt, ich wäre nicht überrascht, wenn wir dieses Jahr tatsächlich noch ein weiteres, entweder Remaster oder Remake sehen. Aber einen neuen Teil erwarte ich eigentlich, wenn überhaupt, frühestens erst Ende des Jahres. Dezember ist ja das Jubiläum. Das ist ja, Tales of Phantasia ist ja damals am 15. Dezember 95 erschienen. Und da könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass sie da dann zu etwas bringen. Vielleicht sogar da dann ein Remake oder Remaster von Tales of Phantasia. Oder halt einen komplett neuen Teil im Dezember. Oder sie kündigen halt, wie gesagt, einen neuen Teil für nächstes Jahr an. Aber irgendwas kommt bestimmt noch. Da bin ich mir absolut sicher. Und wie gesagt, ich schiele ein bisschen auf die Switch 2 an Präsentation, dass das eins dieser Drittherstellerdinger sein könnte. Weil wo sollst du es die sonst präsentieren? Es gibt keine E3 mehr. Dieses Summer Game Fest von Jeff Keighley, was da im Sommer immer stattfindet, ist, glaube ich, für die meist japanischen Unternehmen nicht ganz so interessant. Und ich glaube, die Switch 2-Ankündigung würde damit gerade für Bandai Namco gut Aufmerksamkeit generieren.
Ja, das kann gut sein.
Und
Und
man weiß, dass Nintendo und Bandai Namco schon auch eine recht gute Beziehung zueinander haben, immer noch.
ja, das stimmt.
Also von daher wäre ich da jetzt nicht komplett überrascht, wenn da was käme.
Ja, also ich kann mich tatsächlich in vielen Punkten auch da wieder bei dir anschließen. Also, wenn es in, also in puncto Remake, da würde ich auch sagen, bitte Tales of Phantasia, das würde ich halt gerne mal in so einer richtig schönen Anime 3D-Grafik erleben, aber dann auch gerne spielerisch eher wie dann, wie es auch im Original war oder vielleicht dann auch so mit dieser ganzen Entwicklung bis so in die 2010er Jahre, nicht unbedingt bis zu Arise, aber so zu Tales of Crisis F wieder vom Kampfsystem. Ja, das fände ich nicht verkehrt, wenn man das so machen würde. Bei den Remastern kann ich mir gut vorstellen, dass man sich vielleicht die ganzen PS3-Spiele, also Tales of Exilia 1 und 2, noch angucken wird und die vielleicht in so einem Doppelpack veröffentlichen wird.
Ja.
Das wäre eine gute Möglichkeit. Was ich vermutlich auch als wahrscheinlich ansehe, dass man dann halt, wenn die Switch 2 da ist, einen Port von Tales of Arise bringen wird. Aber ich glaube
Ja.
auch nicht unbedingt so zum Launch, den ich ja vermutlich so in den Spätsommer packen würde, tatsächlich. Aber das werden wir ja dann sehen, wenn das Ding an wirklich enthüllt wird, komplett mit Spielen und allem. Ja, das kann ich mir halt so vorstellen. Und ja, was würde ich mir wünschen? Ja, auch solche Spiele wie eben Tales of the Abyss, ganz klar. Oder auch, was auch viele vergessen, Tales of Hearts für die
Ja,
PlayStation Vita zum Beispiel. Ne,
stimmt das so?
Ich habe die Spiele zwar, also Tales of Hearts leider nur digital, weil es für die PS Vita auch, glaube ich, mittlerweile unfassbar teuer ist, wenn man es noch haben will. Ich habe es leider damals, weiß ich nicht, aus Eitelkeit nicht gekauft. Ich wollte da keine 40 € für zahlen oder so. Jetzt hätte ich es natürlich gerne mal gemacht. Ja, aber das sind auch so Spiele, die man jetzt halt schlecht spielen kann. Ich meine, Tales of the Abyss habe ich auch im Regal stehen, muss ich eigentlich auch mal durchspielen. Aber trotzdem. Wäre auf jeden Fall, wären Kandidaten, die ich mir wünschen würde, die halt mal kommen.
Ja, was wir vergessen haben, sagen es nicht eins von Tales of Sehen. Das muss aber nicht zwingend Spiele bedeuten bei Tales of.
Ja, genau.
Es gibt etliche Manga zur Tales of-Reihe,
Es gibt
sowohl Adaptionen.
Anime-Serien.
Ja, das wäre jetzt nichts, was ich gesagt hätte. Also ein paar Manga sowohl basiert auf den Spielen als auch ergänzend zu den Spielen. Dasselbe gilt für die Anime-Serien. Gerade Tales of Symphonia und Tales of Systeria sind ja auch als Anime umgesetzt worden. Es gibt natürlich typisch Japan Audiodramen. Die kennen wir jetzt bei uns nicht, werden wir auch nie bekommen. Aber eine neue Anime-Serie würde mich ehrlich gesagt nicht überraschen. Weil einfach ich denke, dass die bisherigen Anime-Serien da immer ganz gut liefen und deswegen, ich wäre nicht überrascht, wenn wir da nochmal was bekommen.
Oder ein Artbook vielleicht mit 30 Jahren. Ne?
Das gehe ich sogar fest von aus, dass es zumindest in Japan erscheinen wird. Also das wäre sowas Typisches. Und weil du gesagt hast, ein Doppelpack von den beiden Exilia-Spielen, da würde mich auch ein Doppelpack von Systeria und Berseria nicht überraschen, weil die hängen ja auch zusammen, die beiden Teile.
Ach, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht.
Das wird sogar im Anime, in der Anime-Umsetzung von Zestiria wird, gibt sogar eine Episode, die den Anfang von Berseria erzählt. Es ist nicht ganz so offensichtlich wie Berxilia, die sind ja wirklich aufeinander aufbauend. Ich meine, Berseria müsste ein paar hundert Jahre vor Zestiria spielen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Sind auch beide Spiele, die ich sehr mag, muss ich sagen. Die haben jetzt nicht den besten Ruf innerhalb der Reihe, gerade Zestiria war ja bei einigen etwas umstrittener, aber ich mag die beiden Spiele unglaublich gerne. Deswegen würde mich da sogar ein Remaster der Spiele freuen. Bekomme sogar Bock, die jetzt nochmal zu spielen. Besonders Berseria habe ich jetzt irgendwie Bock, das nochmal zu spielen,
Ja, und
gerade.
ich würde gerne mal meine Wissenslücken schließen. Ich meine, falls ich es dieses Jahr schaffen sollte, die dann noch irgendwie nachzuholen bis Dezember, vielleicht nehmen wir dann zum Jubiläum ja mal einen Podcast auf.
Ja, würde sich anbieten. Wäre auch sehr schön. Also, wie gesagt, ich glaube, aber ich glaube, es sind beides auch Spiele, die es bis heute nicht für Nintendo-System gibt. Die müssten beide nur für PlayStation und PC erschienen sein.
Soweit ich das im Kopf habe, ja.
Ja, meine ich nämlich auch. Also mal abwarten, hier, wie das läuft. Ich bin auch gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das waren sogar die finalen. Ich glaube, Zestiria war sogar, glaube ich, das finale Spiel von Hideo Baba, dem langjährigen Produzenten der Tales of Reihe. Ich meine, der ist nach Zestiria dann ausgestiegen. Wenn nicht. Ich glaube, mittlerweile ist der bei Square Enix oder war zeitweise bei Square Enix oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber der ist auf jeden Fall dann bei Tales of, also bei Bandai Namco ausgestiegen. Der war so, Styria war so sein letztes Ding. Ja, der hatte lange Zeit die Reihe erst als Director ab Tales of Destiny und später dann als Brandmanager oder Producer verantwortet. Der hat ja auch dann so Spiele wie Eternal Sonata und Blue Dragon mit verantwortet. Und, also ich glaube Blue Dragon das DS-Spiel. Also war lange Zeit der wichtigste Kopf hinter der, also der wichtigste Kopf hinter den Tales-Spielen. Der war jetzt, wie gesagt, nicht immer der Director oder so, aber schon so eine wichtige Figur. Ja, aber wie gesagt, auf jeden Fall, ich hoffe, wir kriegen da noch ein bisschen was dieses Jahr, wenn wir schon 30. Jubiläum haben.
Ja, ich rechne fest damit.
Ja, und irgendwas bringen wir, werden wir uns fürs NMAC im Dezember da auch dazu aus überlegen, weil irgendwie wollen wir das Jubiläum ja auch feiern.
Ja, in diesem Sinne, stay tuned.
Genau. Und ja, damit sind wir aber auch durch mit dem Thema für heute. Ich hoffe, wir konnten euch Tales of Graces ein bisschen näher bringen. Wenn ihr Fragen zu dem Spiel habt oder auch zur Reihe oder irgendwas zur Reihe anmerken wollt oder eure Meinung zu Tales of Graces F mitteilen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, damit kommen wir zur obligatorischen Abschlusskategorie. Erik, was hast du denn gespielt?
Ja, die letzte Woche stand bei mir vor allem im Zeichen von, ja, Adventures. Da habe ich nämlich zwei gespielt, beziehungsweise eines durchgespielt. Beim anderen bin ich noch dran. Das durchgespielte wäre Afterlife EP. Das ist das letzte Spiel, an dem der Coffee Talk Erfinder mitgearbeitet hat. Der ist ja schon vor ein paar Jahren leider verstorben und jetzt, ich glaube, vor. Ich glaube, 22 ist der gestorben und jetzt 3 Jahre danach ist endlich mal Afterlife EP erschienen. Ist ein ja ganz nettes Adventure, was vor allem sich über seine Charaktere identifiziert. Die Geschichte ist einfach so Slice of Life, Coming of Age. Es geht halt um den jungen Musiker Rama, der lebt halt in Jakarta, also der Hauptstadt Indonesiens. Also auch ein indonesisches Entwicklerstudio, das dahinter steht. Ja, und der hat halt vor über einem Jahr seine Freundin verloren, die ist halt gestorben und er ist halt Mitglied von einer Band und er will die Band jetzt halt wieder zusammenbringen und muss halt aber immer noch ja den Tod seiner Freundin halt verarbeiten. Und das Problem dabei ist halt, dass er seine Freundin immer noch im Kopf hört. Also er redet dann auch tatsächlich mit ihr, also er kommuniziert. Ne, und das macht es natürlich für seine Mitmenschen nicht einfacher, wenn er einfach mitten im Dialog anfängt, mit seiner Freundin so zu reden. Ist halt auch so ein bisschen melancholischer Spiel, aber trotzdem von den Charakteren her echt toll. Es ist auch so zum Anteil ein bisschen Visual Novel, teilweise auch Visual Novel ohne Dialoge und dann auch ja zum gewissen Anteil Dating-Simulation und du hast auch Rhythmusspieleinlagen da drin. Ist also ein wirklich kunterbunter Genre-Mix, der auch ziemlich gut funktioniert. Das Spiel ist auch nicht sonderlich lang. Also man kann es, denke ich mal, in 5 Stunden durchspielen. Ich habe ungefähr 6,5 gebraucht, bis bei mir der Abspann über den Bildschirm geflimmert ist. Und das Tolle dabei ist auch, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft, also vor allem, welche Person man dann halt auch daten möchte oder für wen man sich da halt entscheidet, man hat da so 3 verschiedene Kandidaten. Einmal halt so ein Model, was unter Erfolgsdruck steht, dann, ich glaube, so eine Buchclub-Vorsitzende und dann noch ein junger Mann, der eben im Musikladen arbeitet und in der Queer-Community aktiv ist, ist also alles mit dabei quasi. Und je nachdem, welche Entscheidung man halt trifft, entwickelt sich das Spiel auch ein bisschen anders, hat auch unterschiedliche Enden. Und wie gesagt, da es ja so kurz ist, kann man es dann auch eigentlich auch gut mehrfach durchspielen. Ja, hast du mal was von Afterlife EP gehört, Alex?
Ja, ich hatte es sogar auf meiner Liste, habe es aber jetzt am Ende noch nicht gespielt. Ja, einfach aus Zeitgründen.
Ja, na, also wird nicht lange dauern, kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Aber kann mir gut vorstellen, dass dir das gefallen wird als Adventure-Fan.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich bin halt, wie gesagt, momentan zu ausgelastet gewesen dafür, deswegen habe ich es noch nicht mir angeschaut mehr.
Ja. Das Einzige, was mich an dem Spiel so ein bisschen stört, ist halt, oder sind halt die Animationen. Ich meine, die Grafik ist vielleicht auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also wenn man ganz fies ist, sagt man, die Grafik sieht ein bisschen so aus wie Browserspiele aus den frühen 2000ern. Aber ich glaube, ganz so schlimm ist es dann tatsächlich nicht. Das denkt man sich einfach nur in seine Erinnerung und die Wahrheit ist viel schlimmer. Aber da muss ich sagen, das andere Spiel, das andere Adventure, das ich gespielt habe oder immer noch am Spielen bin, ist technisch deutlich besser, und zwar Lost Record, Bloom and Rage, beziehungsweise ist es ja eigentlich nur der erste Teil dieses Spiels, weil der zweite Teil erscheint ja erst in ein paar Monaten. Also wenn man es jetzt kauft, kriegt man halt schon die gesamte Erfahrung, aber wie gesagt, man bekommt nur die Hälfte der Erfahrung, das andere wird dann halt nachgepatcht oder so. Ist halt von Dontnod, also den Entwicklern von Life is Strange, also dem ersten Life is Strange. Ich glaube, die aber am zweiten Life is Strange haben sie auch mitgearbeitet, meine ich. Oder war auch noch Dontnod, ne?
Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Ich meine schon. Ich glaube, erst ab dem dritten Teil ging es da.
Also ich kenne ja von denen Vampir und Remember Me auch noch, aber Life is Strange 2 war auch noch von denen, genau. Tell Me Why war danach dann von denen auch noch.
Genau.
Was ja auch in eine ähnliche Richtung ging.
Ja, das habe ich mir tatsächlich erstmal vor ein paar Tagen, ich habe dieses Spiel gar nicht mitbekommen, einfach mal auf meine Wunschliste gesetzt. Aber Lost Record ist halt dann auch wieder so Coming of Age, Slice of Life, geht halt um 4 junge Frauen, die, also Teenager, also Mädchen, Mädels, wie auch immer. Und die erleben halt was, und ich habe es jetzt halt noch nicht so weit gespielt, ich glaube so ungefähr 5 bis 6 Stunden auch. Aber jetzt kommt halt gerade das Erlebnis, dieses große Geheimnis, und da bin ich schon sehr gespannt, wie es halt weitergeht. Aber es gibt halt in diesem Spiel ein cooles Gameplay-Element, was ich gerne noch erwähnen möchte, weil man hat einen Camcorder die ganze Zeit dabei. Also das Spiel spielt auf 2 Ebenen, einmal 1995 und dann, ich glaube, 2022, also so den Ausläufen der Corona-Pandemie, wo ja auch Bezug drauf genommen wird. Jedenfalls 1995 ist man dann halt noch ein Teenager und man ist halt, sag ich mal, im Inbegriff wegzuziehen mit seiner Familie. Ich glaube, weil der Vater einen neuen Job angenommen hat, das wird, glaube ich, gar nicht so thematisiert, aber das ist ja so, sag ich mal, der normale Grund, warum eine Familie umzieht. Da kannst du dann halt auch verschiedene Sachen filmen und diese Filme dann auch in einer bestimmten Reihenfolge zusammenstellen. Das macht halt echt Laune. Ist zwar ein bisschen repetitiv mittlerweile, aber trotzdem ist ein cooles Gameplay-Feature. Ich weiß nicht, hast du es schon gespielt oder möchtest du es noch spielen?
Ich habe es, aber ich habe es noch nicht gespielt. Also ich besitze es, habe es aber noch nicht gespielt.
Ja gut, also da kommt einiges auf dich zu. Also kann ich dir sagen, wird dir auch Freude bereiten, glaube ich. Also spielt sich auch sehr ähnlich wie Life is Strange, halt so vom Bewegen her. Also dasselbe Gefühl, würde ich eher sagen.
Ja, dazu muss ich sagen, ich habe Life is Strange nie gespielt.
Oh, großer Fehler.
Kein
großer
einzigen Fehler. Teil. Ich kenne die Reihe so überhaupt nicht. Ich weiß, was es ist. Hab's immer auf meiner Liste stehen gehabt, aber bis heute nicht dazu gekommen, die mal nachzuholen.
Also zumindest das erste Life is Strange solltest du spielen. Die anderen ist diskussionswürdig, ob du die nachholen musst. Aber das erste ist fantastisch.
Ja, muss ich mir mal überlegen, aber also ich will es ja eigentlich, aber ich muss mal gucken, ob ich da irgendwann nochmal die Zeit verwende.
Ja. Gut, jetzt kommen wir noch ganz schnell zu einem dritten Spiel, das du aber definitiv gespielt haben wirst, und zwar Assassin's Creed Unity. Du weißt ja, ich bin ja seit ein paar Jahren dran, die ganzen Assassin's Creed-Spiele nachzuholen. Und nachdem ich Anfang des Jahres, ich glaube, ich habe es auch mal in einem Podcast erwähnt, wo ich mit Markus einen Podcast aufgenommen habe, habe ich mit Assassin's Creed Unity hier angefangen. Und als ich es angefangen habe, ich habe es, glaube ich, dann 3, 4 Stunden gespielt oder so, dann hatte ich schon keinen Bock mehr, als ich das erste Mal so richtig dann in Paris unterwegs war und mir da dann nochmal die Karte angeschaut habe, die ja mittlerweile voll gepflastert ist bis zum geht nicht mehr. Ich fand es ja vorher schon schlimm, aber ich glaube bei SC Unity, da fing es dann wirklich an, dass es Überhand genommen hat. Und dann brauchte ich erstmal wirklich eine Pause, nachdem ich ja letztes Jahr, ich glaube, 3 Teile durchgespielt hatte. Ja, aber mittlerweile habe ich jetzt um die 22 Stunden gespielt. Jetzt gefällt es mir deutlich besser, bin noch was weiter in der Handlung, habe ein paar mehr Fähigkeiten. Ja, die Story ist. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum die längst nicht gefeuert worden, die Autoren von der Serie, und dass da vielleicht mal irgendwie vernünftige Leute angestellt worden sind, die das ein bisschen besser schaffen zu transportieren, weil ich glaube, Kai, ganz ehrlich, wenn ich heute jemanden fragen würde, der mir die ganze Story von Unity zusammenfassen kann, ich glaube, ich würde keine vernünftige Antwort kriegen.
Doch, die ist ganz einfach.
Ja,
Da
das
ist ein
freut mich.
Assassine, der ist in der Französischen Revolution unterwegs und macht Assassinen- und Templersachen. Punkt.
Genau das meine ich nämlich damit als nicht vernünftige Antwort. Nein, aber egal.
Komm, das ist die Story von jedem Assassin's Creed im Grunde.
Ja. Aber.
Ja, ich weiß schon. Ich hab die grob noch in Erinnerung, weil das da irgendwie, also das ist auch, Dorian heißt er ja, der Hauptcharakter, und es geht ja auch um seine Kindheitsfreundin, die ja die Tochter von einem Templer ist und bla 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 bla. Irgendwie sowas war das. Ich hab's auch vielleicht auch mit einem anderen Assassin's Creed gerade durcheinander. Ich habe keine Ahnung mehr. Es kann auch der dritte Teil oder der Black Flag oder was weiß ich gewesen sein, was ich gerade erzählt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, der Hauptcharakter ist Dorian.
Mit Nachnamen?
Kann sein, ich weiß nicht mehr.
Weil der
Ob
Vorname
der
ist ja
mit.
Arno.
Dann heißt er den Nachnamen Dorian. Ich weiß nicht, Dorian irgendwas.
Nein, heißt der? Ich muss.
Ja.
Hast du.
Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Kann auch sein, dass ein anderer Charakter aus dem anderen Assassin's Creed Dorian dann hieß. Ich habe Dorian irgendwie mit dem Assassin's Creed Unity Charakter in Verbindung,
Ja,
aber
Arno
es.
Dorian dann.
Ja, siehst du?
Richtig.
Es ist halt einfach lange her bei mir, aber ja, man kann die Gesch. Ich muss jetzt auch sagen, also die Story ist jetzt nicht. War jetzt nicht die beste in Unity. Ich mag ja das Ganze drumherum mit dem Zukunftsgedöns, also Gegenwartsgedöns, ab eigentlich nach dem dritten Teil mochte ich das zum Großteil nicht mehr.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, weil das wird immer langweiliger, und jetzt bei Unity fing es ja damit wirklich an, dass du ja keine spielbaren Abschnitte mehr hast, sondern dass einfach nur noch so ein, zwei, drei Sequenzen drin sind, in so einem, ja weiß ich, in so einem Videochat oder sowas in der Art, oder zumindest kannst du halt nicht mehr spielen. Und ich finde, die haben diese ganze Zukunftssache, also ich habe ja natürlich alles, was nach Unity kommt, noch nicht gespielt, aber zumindest nach dem Ende von Teil 3. Ja, ich meine, das Ende von Teil 3, finde ich, war der größte Fehler, den sie halt machen konnten. Und
Ja.
danach ging das so dermaßen in die Brüche. Ich fand, das war gerade das Interessanteste daran, weil das ja genau da die eine Stelle war, die alles miteinander verbunden hat irgendwie. Und das haben sie sich jetzt selbst kaputt gemacht. Und das geht mir nicht in den Kopf rein.
Ich kann dir den Grund dafür sagen. Weil sie immer von Anfang an gesagt haben, dass die Geschichte, ich habe vergessen, wie heißt der Gegenwartshauptcharakter aus den ersten Teilen nochmal, ich habe es gerade komplett vergessen,
Desmond
Desmond
Miles.
Miles. Es wird eine Trilogie. Das war der Anfang. Deswegen hießen ja auch dann Brotherhood und Revelations nicht Teil 3, weil sie ja die Spiele dazwischen geschoben haben. Weil es ja immer noch die Trilogie 1, 2 und 3 ist. Aber sie mussten mit dem dritten Teil halt die Geschichte beenden. Ihnen blieb gar nichts anderes übrig. Weil es so vorgegeben war. Sie haben, wie ich finde, mit dem Neustart der Spiele als Rollenspiele ab Origins die Gegenwartsstory wieder ein bisschen besser umgesetzt. Gerade in Origins und vor allem eigentlich in Odyssey funktioniert das für mich wieder besser. In Valhalla. Ja, also besser als bei den anderen Spielen, muss ich sagen. Aber ja, sie haben sich ein bisschen verrannt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei Shadows wird, bin ich ganz ehrlich.
Ja, wobei
Also
wir
der
natürlich,
Gegenwartsteil. Der
genau, wobei
Gegenwartsteil.
wir ja auch an der Stelle sagen müssen, wo der Podcast erscheint, ist das Spiel längst erschienen, also vermutlich erschienen, wenn es nicht nochmal Last Minute verschoben wird aus irgendwelchen Gründen, aber das kann ich mir nicht mehr vorstellen mittlerweile.
Ja, das stimmt. Also wir haben es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gespielt und deswegen können wir dazu halt natürlich auch nichts sagen. Aber ja, mal abwarten. Ich gehe ja von aus, dass es immer noch ein gutes. Also das Problem bei Assassin's Creed Shadows ist ja auch ein bisschen, das Spiel wird wahrscheinlich weit weniger von der Spielqualität entschieden, ob das erfolgreich ist, sondern durch den Ruf, den es im Vorfeld hat. Und der Ruf, der im Vorfeld ist halt leider bereits etwas angeschlagen.
Ja, das stimmt. Das hat dann auch verschiedene Gründe, aber ich denke mal, da können wir uns dann irgendwann an anderer Stelle nochmal drüber unterhalten. Und dann werden wir ja auch sicherlich die ja, ersten Rezensionen gesehen haben oder wir werden wissen, wie die Fans endgültig darauf reagiert haben, ob das Spiel gekauft wurde, ob Ubisoft noch existiert.
Also ich werde es definitiv gekauft haben. Ich werde es spielen, und werde dann auch meine Meinung zu abgeben können.
Ja, es ist auch das erste Assassin's Creed, wo ich mir ja also nach wie vor ist die Collector's Edition vorbestellt. Ich hadere noch damit, ob ich wirklich bereit bin, die 240 Euro, wo es mittlerweile ist, ist ja was runtergegangen. Ich glaube, bei mir sind es sogar nur 232 oder so bei Amazon
Ja,
mittlerweile.
aber dass das runtergegangen ist, liegt auch daran, dass sie den Season Pass rausgenommen haben.
Ja, genau, das stimmt.
Der ist nicht mehr enthalten. Und da muss ich halt ehrlich sagen, dass die, klar, es sind schöne Inhalte drin und so weiter. Und ich habe auch, normalerweise bin ich ja ein Käufer der Collector's Edition von Assassin's Creed. Eben gerade auch wegen den Figuren, die ich ja in Massen hier stehen habe von dem Spiel, von der Reihe. Ich muss aber sagen, für das, was jetzt noch da drinnen steckt, finde ich den Preis fast schon eine Frechheit. Die hätten auf 200 runtergehen müssen, meiner Meinung nach. Aber, also ich werde es wahrscheinlich nicht mehr in der Collector's Edition jetzt kaufen, weil es mir einfach momentan dann doch zu teuer ist für das. Aber abgesehen davon, dass die Figur richtig Hammer ist, die da drin steckt, also die hätte ich unglaublich gerne. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob mir die Figur diesen Preis momentan wert ist, den das der ganze Ding kostet.
Ja, das bin ich halt auch sehr am Überlegen und ich vermutlich werde es im Endeffekt, ich werde vermutlich einfach in den sauren Apfel beißen, weil es ist halt Japan und das hat für mich halt so einen besonderen Stellenwert, weil ich mir so ein Assassin's Creed eigentlich schon lange gewünscht habe, also lange bevor ich angefangen habe, die Teile mal wirklich richtig zu spielen. Aber es ist halt in der Vergangenheit auch gewesen, Collector's Editions sind teilweise so unfassbar teuer geworden mittlerweile.
Ja.
Was ich zum Teil echt nicht verstehen kann, aber ich glaube, auch hier würden wir jetzt wieder ein Fass aufmachen.
Werden wir, ich will nur ganz kurz noch was sagen zu der Figur, weil die hat nämlich auch ein riesengroßes Problem. Die ist mit 40 cm Höhe und auch einer gewissen Breite. Das ist ein mächtiges Ding. Also du erwartest gar nicht, ich habe ja solche Figuren von denen auch in der Höhe. Die unterzubekommen irgendwo wird unglaublich schwer.
Ja.
Ja, wollte ich nur noch anmerken. Also für mich meine ich jetzt deswegen. Also ja. Aber gut.
Was hast du denn
Du wolltest
gespielt?
vielleicht. Was?
Ich wollte wissen, was du diese Woche noch gespielt hast.
Ja, und das ist schwer, weil ich hab schon die ganze Zeit auch überlegt gehabt, was ich gespielt habe. Ich habe bestimmt einiges gespielt, weil ich zurzeit sehr viel spiele. Also verschiedene Spiele. Aber ich bin gerade echt am Überlegen. Also ich habe definitiv Civilization 7 gespielt. Da habe ich auch bereits in einem Podcast mit, ich weiß gar nicht mehr wann, im Podcast drüber gesprochen. Gefällt mir immer noch gut. Ist ein schönes Strategiespiel, auch wenn es Schwächen hat und wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Civ ist. Sie müssen da noch mal ran.
Ja,
Bei
sehe ich
ein
auch
paar
so.
Sachen. Dieses grundlegende Gameplay-Änderung mit den Zeitaltern und dem Zivilisationswechsel und so weiter wird nicht jedem gefallen. Habe ich auch da schon gesagt. Ich mag es trotzdem, aber muss halt wissen, worauf man sich einlässt.
Ich habe
Dann.
es ja auch gespielt.
Ja.
Ich muss dazu auch sagen, es war mein erstes Civilization, das ich je gespielt habe tatsächlich. Ich meine, 5 und
Okay.
6 habe ich auf Steam. Ich glaube, ich habe vielleicht auch irgendwo Teil 4, ich weiß es nicht. Aber ich habe es halt nie gespielt und jetzt wollte ich halt einfach mal in die Serie reinschnuppern. Und ich glaube, für mich wäre ein früherer Einstiegspunkt tatsächlich besser gewesen. Mhm. Weil ich kann verstehen, warum diese Änderungen drin sind, und ich finde sie spieltechnisch auch wirklich gut, also dass du dann einfach so die Zivilisation wechseln kannst bei so einem Sprung, ne? Weil du dann einfach nochmal dynamisch auf das eingehen kannst, wie du eigentlich spielst oder weiterspielen willst. Aber es ist halt so als Hobbyhistoriker, sag ich mal, schon eine große Albernheit, ne? Aber ich meine, ja, ist ja auch schon albern, dass du über Jahrhunderte hinweg denselben Avatar hast. Du fängst mit Benjamin Franklin bei den Römern an oder was weiß ich, ne?
Genau.
Und ich meine, auch das ist albern, und auch die alten Spiele waren, so was ich so gehört habe, auch schon, was das angeht, albern. Aber ich glaube, die waren dann vielleicht, ich sag jetzt mal wirklich in ganz großen Anführungszeichen, mit drei großen Anführungszeichen dahin oder Fragezeichen dahinter, vielleicht ein bisschen historisch akkurater oder so?
Nein, auch nein, nicht. Also der Unterschied ist, der eine der großen, du hast halt nicht den Anführer und die Zivilisation getrennt gewählt, du hast eine Zivilisation gewählt und hattest dadurch den Anführer. Später konntest du Zivilisation wählen und dann verschiedene Anführer, die aber dazugehört haben, wählen vielleicht mal. Das war das Akkurate. Das heißt, ich habe schon im allerersten Civ-Spiel Zivilisationen wählen können, die einfach zur Zeit der Römer in der Antike nicht vorhanden waren. Die gab es einfach noch gar nicht. Mhm. Ich habe ja Civ seit dem ersten Teil. Das heißt, historisch akkurat war das nie wirklich. Dann darf man auch nicht vergessen, man kann ja auch als Römer die Pyramiden oder die hängenden Gärten einfach bauen, was ja auch nicht unbedingt historisch korrekt ist. Also wenn man bei Civilization auf historische Korrektheit geht, dann dürfte man die Schreie nie spielen, weil das ist sie nicht, und den Anspruch hat sie eigentlich auch nicht gehabt. Sie ist eher so, man nimmt historische Elemente und gibt sie einem in die Hand, um daraus eine eigene Weltgeschichte zu generieren. Mhm. Weil ganz ehrlich, vor Christus mit den Amerikanern zu spielen, ist halt einfach, also wirklich Amerikaner mit Benjamin Franklin und so weiter, das haben sie halt jetzt abgeschafft. Dadurch, dass du halt am Anfang gar nicht alle Zivilisationen wählen kannst und die Zivilisationen zum Teil auch ans Zeitalter gebunden sind. Dadurch ist sogar da ein bisschen mehr historische Genauheit vorhanden. Aber wirklich historisch korrekt war die Reihe nie und wird sie auch nie sein. Und das wollen sie auch gar nicht. Ja, das macht auch gar keinen Sinn, das zu wollen bei dem Spiel. Ja. Aber ich würde dir mal raten, dann vielleicht mal die alten Teile ausprobieren. Also den sechsten Teil, der ist richtig gut.
Ja, ich meine, habe ich auf Steam, würde ich dann auch irgendwann in Zukunft mal angehen. Weil ich finde es halt schon cool, so vom Spiel her, definitiv, also gefällt mir. Aber was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, warum es zum Beispiel keinen Hot-Seat-Modus im siebten Teil gibt, weil es ist ja ein rundenbasiertes Spiel, ne?
Ja.
Also das, und vor allem, warum? Ich verstehe es nicht, ne? Daher,
ich weiß gar nicht, ob es in den Vorgängern gab, bin ich mir echt nicht
besser. Also ich hatte es mal nachgeschlagen, da hieß es schon, dass es die gab. Also daher.
Dann wird das wahrscheinlich nochmal nachgepatcht. Weil man darf bei Civ, muss man auch eine Sache immer im Hinterkopf behalten. Es gab kein einziges Civ, das Fehler, also seit Teil 1, 2 und 3 vielleicht mal ausgeklammert, das komplett fehlerfrei erschienen ist. es gab kein Civ, das nicht noch durch Patches und DLCs und Erweiterungen massiv vergrößert, verbessert, erweitert wurde. Das ganze Religionsgedöns gab es früher gar nicht. Es wurde, glaube ich, im fünften Teil erst mit DLCs hinzugefügt. oder durch eines der großen Add-ons, ich glaube, war das damals sogar noch. Also das darf man nicht vergessen. Die werden an diesem Spiel über Jahre arbeiten und es weiter ausbauen, erweitern, verbessern und so weiter. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie aufgrund der Kritik hingehen und ermöglichen, dass man vor Spielstand einstellt, dass man die Zivilisation nicht mehr jedes Zeitalter wechselt. Dass es fließender vorangeht. Selbst das würde ich nicht ausschließen, dass sie das nochmal in einem speziellen Spielmodus hinzufügen. Deswegen würde mich auch nicht überraschen, wenn irgendwann ein Hot-Seat-Modus noch nachgereicht wird.
Ja. Warten wir es mal ab.
Ja, genau. Das wird einfach zu reinpassen. Ja.
Was hast du noch gespielt?
Dynasty Warriors Origin. Hm. Mag ich sehr gerne, das Spiel. Muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Zeigt, wie sich das Musou-Genre mittlerweile weiterentwickelt hat und nicht mehr rein Schlachten ist, auch wenn es zum Großteil Schlachten ist. Aber ich bin ja eh Musou-Fan. Ich mag die Dynasty Warriors-Reihe und Origin ist für mich halt einfach ein tolles Spiel. Also, wahrscheinlich sogar der beste Teil der Reihe bisher. Vielleicht sogar eines der besten Musou-Spiele, die ich bisher gespielt habe.
Oh, das klingt gut. Also ich würde es halt gerne mal spielen, aber passte zeitlich nicht rein. Ich hatte auch kein Testmuster darüber hinaus bekommen. Und daher werde ich es vermutlich irgendwann mal, wenn es mal reduziert erhältlich ist, dann mal für die PS5, glaube ich, einkaufen.
Ja, also das lohnt sich. Also im Gegensatz, also soll ich überhaupt was drüber erzählen, oder willst du da komplett unvoreingenommen
Du
reingehen?
kannst da gern was erzählen. Bitte.
Also man hat natürlich normalen Schlachten, die kennt man ja, Muso-Schlachten. Der Original-Name ist passend, weil man spielt einen neuen Charakter, also keinen Bekannten. Man spielt wirklich einen neuen Charakter und die Story ist auch vor den Story weiß ja schon, vor den anderen Teilen angesiedelt. Das spielt so zur Zeit der Gelbturbane in China. Dieser Gelbturban-Aufstand und so weiter. Kennst du vielleicht aus der Weltspiel war es? Das eine von den das nicht Nio-Spiel von denen, aber was auch Souls-like, was vor einiger Zeit erschienen ist. Ich komme gerade nicht mehr drauf, hat auch das
Wukong?
verarbeitet.
Wukong?
Was?
Meinst du Wukong? Oder, nee, nicht Wukong.
Nicht das mit dem Affen.
Nee, nee, nee.
Dieses andere.
Ich weiß, welches Spiel du meinst. Das ist ein paar Jahre schon
Ja.
her, was mir nicht gefallen hat. Nee, aber
Mir.
ich meine, die gelben Turbane kamen auch in Dynasty Warriors 9 vor, meine ich.
Kann gut sein, dass wir das da auch verarbeitet haben, weil das ist ja auch nicht der. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Also, Wolong meinen wir übrigens. Wolong Fallen Dynasty.
Ja, das nicht Wukong Wolong, ja.
Ja. Sie gehen halt mit Origins, sie haben halt, die nutzen halt nichts, was irgendwie vorher war. Und du hast halt einen neuen Charakter, der auch selbst benannt werden darf, auch wenn das nach, glaube ich, also vielleicht 2 Stunden komplett hinfällig wird, dass du den selbst benannt hast. aber gut, von mir aus. Ich hätte mir gewünscht, dass ich noch zumindest auswählen darf zwischen mehreren Charakteren und nicht den Standardcharakter habe, aber du hast nur den Standardcharakter und keinen Editor, was ich ein bisschen schade finde. Und dann, wenn du deine erste Tutorial-Schlacht geschlagen hast, landest du auf einer Weltkarte. Also wirklich so eine Weltkarte, über die du dich bewegst zu der Stadt hin. Dann kannst du die Stadt halt, das ist jetzt nicht, dass du die Stadt frei bewegen kannst, aber dann kannst du halt in der Stadt in einem Menü Shop auswählen zum Einkaufen oder halt dein Hotelzimmer, also dein Gasthaus und so weiter. Da stehen auch manchmal Charaktere rum, die geben dir Nebenquests. Es tauchen optionale kleine Schlachten auf der Weltkarte auf, die du absolvieren kannst gegen Banditen oder sowas. Du kannst Materialien finden, die du dann für Crafting brauchst. Und natürlich gibt es die Story-Schlachten, die Hauptstory-Schlachten, die dann auch mit Zwischensequenzen verbunden sind und so weiter und so fort. Es gibt rollenspielartige Systeme in dem Spiel und so. Also, ja. Du merkst schon, was ich meine, gell?
Ja, definitiv. Was mich halt interessieren würde, wie läuft es halt von der Geschwindigkeit? Also läuft es flüssig?
Ja. Also, was ich bisher sagen kann, habe ich auf der PS5 keine Probleme damit.
Okay, das ist gut, weil ich kann mich noch an Dynasty Warriors 9 erinnern. Das lief technisch halt katastrophal, muss man wirklich sagen. Das lag aber halt daran, weil halt alles quasi in einer Welt drin war. Du hattest da ja eine riesige Open World gehabt.
Ja.
Und ich glaube, das war ein großer Fehler für die Reihe. Und da bin ich froh, dass sie mit Origins dann halt einen anderen Weg eingeschlagen haben. Und deshalb freue ich mich dann auch schon drauf, das dann auch mal zu spielen, wenn es dann soweit ist.
Ja, also ich gehe dann ganz, diese Open-World-Ding ist weg, Oberweltkarte und halt Schlachten, die man dann ansteuert. Funktioniert super. Sieht auch sehr schön aus, das Spiel, muss ich sagen. Also für so ein Dynasty Warriors Musospiel hat das echt eine gute Grafik bekommen. Ja, war aber auch das Einzige, was ich noch erwähnen wollte jetzt ans Spiel. Also damit bin ich durch. Und das war dann auch der etwas längere letzte Woche Gespielteil dieses Podcasts.
Well, that escalated quickly.
Ja, ganz genau. Nächste Woche im Podcast 586, der wird etwas später als gewohnt erscheinen. Voraussichtlich trotzdem mittwochs, könnte im schlimmsten Fall auch Donnerstag werden. Wir peilen aber da wirklich den Mittwoch an, weil wir werden den Podcast direkt im Anschluss an die Nintendo Direct aufnehmen am 2.4. Natürlich die Nintendo Direct mit der Switch 2 Vorstellung. Und da werden wir dann darüber sprechen. Und ja, wir müssen halt, können natürlich noch nicht abschätzen, wie lange geht der Direct, wie viel haben wir zu erzählen, wie lange dauert der Schnitt und so weiter, hochladen. Deswegen können wir nicht 100% garantieren, dass das noch am Mittwochabend klappt. Wir peilen das aber an, ansonsten spätestens Donnerstagmorgen ist dieser Podcast da mit unserer Meinung zu dieser ganzen Direct, zur Switch 2, zur Ankündigung und so weiter und so fort.
Ja, da sind wir alle sehr
Genau.
gespannt drauf.
Ja. Gut, damit sind wir für heute durch. Wir verabschieden uns von euch und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, macht's gut, Leute. Tschüss.